Hallo und herzlich willkommen zu Let's Talk About Tech Baby, dem Podcast von der NTEC Systems GmbH über Digitalisierung und Technologie. Ja, heute haben wir einen ganz besonderen Gast dabei, Darius Ghasemi von der Broadforce. Hallo Darius, freut mich, dich zu sehen.
Hi Alex, danke, dass ich hier sein darf.
Ja, wir sprechen ja heute wieder über Informationssicherheit. Der eine oder andere wird auch noch eine der vorherigen Folgen gehört haben. Wir bauen heute auch so ein bisschen darauf auf, gehen noch ein bisschen in die Themen ein. Darius, du bist ja Geschäftsführer und Gründer der Broadforce GmbH. Und ihr seid ja eins der führenden IT-Sicherheitsunternehmen. Das heißt, ihr bietet ja auch ganzheitliche Sicherheitsdienstleistungen an. Dazu muss man auch sagen, unter deiner Führung unterstützt die Broadforce Unternehmen ja vor allem dabei, maßgeschneiderte Sicherheitskonzepte zu entwickeln und vor allem so digitale Risiken proaktiv zu managen, gerade um langfristig auch Geschäftsziele von Unternehmen zu sichern. Vielleicht, wenn wir nochmal kurz auf dein Unternehmen schauen. Ihr seid ja ein spezialisiertes IT-Sicherheitsunternehmen. Und ihr bietet vor allem innovative und maßgeschneiderte Lösungen zur Absicherung digitaler Infrastrukturen. Wir hatten uns im Vorfeld ja so ein bisschen drüber unterhalten und uns ist sehr schnell klar geworden, auch bei der Themenfindung, Informationssicherheit ist ja heute wichtiger denn je und zwei wesentliche Aspekte spielen da eine Rolle und das sind Strategie und Taktik.
Genau.
Und wir haben gedacht, wir starten die heutige Episode einfach mal so ein, etwas anders als sonst und wir würden vielleicht einfach mal damit beginnen, eine Definition von Strategie und Taktik zu setzen. Du hattest ja auch ein sehr schönes Beispiel gegeben mit, dem Klassiker oder den Strategiespielen und weltweit bekannt, das Spiel Risiko.
Genau. Risiko, da merkt man schon, irgendwo sind wir sofort ins Militärische gerutscht. Aber da entstammen die Begriffe Strategie und Taktik ja auch irgendwo her. Ich würde tatsächlich gerne mit einem Zitat von Sun Tzu anfangen. Das war ja ein chinesischer General, Militärstratege und auch Philosoph. Also der Mann hat irgendwie alles gekonnt. Und der hat mal gesagt, Strategie ohne Taktik ist der langsamste Weg zum Sieg. Taktik ohne Strategie ist der Lärm vor der Niederlage. Und Informationssicherheit ist auch viel, man könnte sagen, aus dem Militärischen entlehnt. Wir haben immer wieder Anknüpfungspunkte da dran und deswegen eignet sich, glaube ich, auch Risiko ganz gut als bildliches Beispiel für dieses Thema heute. Risiko ist ja ein Strategiespiel, wie der Name schon sagt. Das heißt, ich habe meine Figuren auf meiner Weltkarte, auf meinen Ländern und ich sollte mir natürlich irgendwo einen Plan gemacht haben, einen Aktionsplan für die Zukunft, wenn man so möchte, um ein bestimmtes Ergebnis oder Ziel zu erreichen. Und die Strategie, die ich dahinter lege, dient also dazu, langfristige Ziele festzulegen und diese dann zu erreichen. Die Taktik, die ich anwende, meint ja dann die einzelnen Schritte und Maßnahmen. Also ich greife jetzt das Land mit meinen Truppen an, weil meine Taktik ist es, den Gegner dort zu überrumpeln und ich habe vielleicht dann auch noch Reserven irgendwo gebunkert im Hintergrund. Das ist also meine Maßnahme auf dem Weg zum Erreichen des Ziels. Also das mal in aller Kürze vielleicht, was diese Begrifflichkeiten angeht. Und deswegen finde ich Strategiespiele oder gerade Risiko, was ja, ich glaube, so halbwegs jeder kennen sollte, einen schönen bildlichen Vergleich.
Ich denke absolut, definitiv richtig. Und gerade wenn wir eben von langfristig oder auch von Kurzfristigkeit sprechen, finde ich es extrem interessant, wenn wir diesen Kontext der Informationssicherheit einfach beleuchten. Deshalb wäre vielleicht sogar direkt meine erste Frage an dich. Warum findest du es persönlich entscheidend, zwischen strategischen und taktischen Ansätzen zu unterscheiden?
Das ist eine sehr gute Frage und ich glaube, die ist auch hauptsächlich aus Erfahrung geprägt. Ich habe in den ganzen Jahren, wo ich entweder selber Angestellter war oder Berater, bis hin jetzt auch mit der Selbstständigkeit der Broadforce seit 2018 natürlich viele Einblicke in unterschiedlichste Branchen, Kunden, unterschiedlichster Größe, Kritikalität und so weiter gewinnen können. Und eine Sache, die mir sowohl bei natürlich ganz vielen Mittelständlern, aber auch durchaus bei den Großen auffällt, ist, dass viele Einzelaktionen gestartet werden. Wir machen dort mal einen Pentest, wir sichern dort mal Systeme ab, wir bringen dort mal Schulungen für die Mitarbeiter rein. Aber diese Dinge, die aus rein taktischen Gründen absolut sinnvoll sind und die ich auch nicht verneinen würde, wo ich sagen würde, das macht keinen Sinn. Nein, macht das. Aber es fehlt ganz häufig die große Klammer drumherum. Das sind Aktivitäten, wir nennen das auch manchmal so ein bisschen das Gießkannenprinzip, die anfangen in so einem luftleeren Raum zu schweben und diese Aktivitäten, die verteilen sich dann in diesem luftleeren Raum und man kriegt sie nicht gefangen. Informationssicherheit lebt unglaublich von Kontinuität. Du auch als ITler weißt, IT ist total schnell, wandelt sich ja praktisch täglich. Und Informationssicherheit, IT-Sicherheit hat immer so gefühlt den Faktor 10. Nagel mich da bitte nicht auf diese Zahl fest. Das ist mal einfach nur für mich, sage ich das immer. Wir haben also eine unglaubliche Geschwindigkeit in diesem Thema. Und damit wird es umso relevanter, mir einen langfristigen Plan zu machen, der natürlich auch an meinen Geschäftszielen ausgerichtet ist, an meiner Unternehmung, wie funktioniere ich von den Prozessen her, von der Organisation, um schlussendlich dann diese Aktivitäten, diese taktischen Maßnahmen natürlich auch nachhaltig zu gestalten. Da möglichst viel und lange Effizienz und Effektivität rauszuziehen und nicht im Wesentlichen ja ein Stück weit auch kopflos umherzulaufen.
Du sagst es gerade wirklich schön, das passt ein bisschen auch zu einer der vorherigen Folgen, die wir ausgespielt hatten. Da hatten wir es nämlich, ich versuche es mal runterzubrechen auf einen Satz, was nahezu unmöglich ist bei der Länge unserer Folgen. Es ging quasi so um das Thema, was ist eigentlich Compliance? Also mal so aus Unternehmenssicht, was ist denn der Unterschied, ich sag mal, zwischen Security, zwischen Datenschutz, Datensicherheit. Es ging so ein bisschen aus dieser Richtung auch. Mhm. Und weil du es gerade so schön gesagt hast, auch dieses taktische Vorgehen, wenn wir über IT-Sicherheitskonzepte sprechen, merkt man eben eine Sache ganz oft. Es ist eher taktisch als strategisch geplant worden bei vielen. Das ist auch gar kein Vorwurf, sondern ganz oft ist es ja, sag mal, ein Thema, das ist geboren aus der Not, aus dem Problem heraus, aus Risikobewertung heraus, aus Druck heraus, aus, ich sag mal, Zertifizierungsgründen beispielsweise auch, das gibt es ja ganz oft. Also ich habe ja eine gewisse Notwendigkeit, aber auch damals dachte ich mir schon ganz schnell, ich nehme immer ganz gern das Beispiel, ich habe quasi ein weißes Blatt Papier vor mir, ich beginne von Scratch und mache mir einfach mal Gedanken. Ich weiß, so ist es leider in der realen Welt ganz selten, dass man bei Null startet und sich so ein Ideal aufbaut, aber dann hat man ein gewisses Ziel. Man kann es ja dann auch mit einer strategischen Betrachtung quasi einhergehen lassen. Und das wäre vielleicht auch so die Frage, wenn wir über langfristige Sicherheiten sprechen, also wenn wir über eine Strategie sprechen gegenüber, ich nenne es jetzt mal bewusst, isolierte, reaktive Maßnahmen. Ich will vielleicht aktiven Schutz betreiben. Warum sollte Informationssicherheit an dieser Stelle eben nicht nur auf taktischer Ebene gesehen werden, sondern, wir haben ja das Spiel Risiko noch im Hinterkopf, da habe ich ja auch diese kleinen, diese Fallenkarten, die mir auch die Taktik quasi immer wieder vor die Nase schieben und sagen, kooperiere mit Japan, greife die Alliierten an oder sonstiges. Aber du hast es gerade schon schön gesagt, die Strategie dahinter, die ja auf einer höheren Ebene ist, ne, und jetzt, ich sag mal, die hat ja meistens einen genauen Plan oder ein genaues Verhalten und soll ja dazu dienen, dass ich militärische in dem Fall oder politische, psychologische Ziele irgendwie erreichen möchte und muss ja alle Faktoren im Vorhinein schon irgendwie einkalkulieren. Und jetzt habe ich mir, glaube ich, die Antwort schon wieder fast selbst gegeben. Aber wie würdest du es als Experte sehen, dass ich halt auch davon wegkomme, nur zu taktieren hin zu, ich werde der große Stratege, vielleicht sogar der General?
Die Antwort darauf, die kann natürlich sehr vielschichtig sein, aber ich versuche das auch mal auf einer eher kurzen, prägnanten Ebene zu bringen. Wir sind in der Informationssicherheit meistens ein großer Kostenfaktor. Das heißt, ich mache ja erstmal nicht mehr Umsatz, nur weil ich sicherer bin. Auf der anderen Seite hat man, glaube ich, oder haben die meisten mittlerweile auch hoffentlich erkannt, dass ich mit IT-Sicherheit, Informationssicherheit unter Umständen mein Geschäft überhaupt noch machen kann, wenn es mal hart auf hart kommt. Es gab mal diesen Spruch, ich glaube, er kam vom BSI. Es ist nicht die Frage, ob, sondern wann. So, in Bezug auf wann oder wie werde ich angegriffen. Also nicht damit zu rechnen, ich werde ja vielleicht gar nicht angegriffen, sondern eher schon in dieser Haltung zu sein, in dieser Geisteshaltung, ich werde angegriffen. So oder so. Wenn man bei uns in die Honeypots guckt, die im Wesentlichen ja dazu einladen, Angreifer, die Angreifer dazu einladen, uns anzugreifen, also diese speziellen Systeme, dann sieht man sehr schnell, dass sobald man einen Dienst ins Internet stellt, dass innerhalb teilweise von 2-3 Minuten schon gescannt wird, angegriffen wird aus allen Bereichen der Welt. Das heißt, ich habe eigentlich einen kontinuierlichen, man könnte schon fast sagen Kriegszustand in diesem Sinne, was das angeht. Man muss sich ein Dorf mit 4 Milliarden Einwohnern vorstellen und jeder kann innerhalb einer Sekunde an eine Tür klopfen. Wenn ich das auf das echte Leben mit Einbrechern irgendwo versuche runterzubrechen, dann habe ich plötzlich eine ganz andere Risikorealität als in unserer physischen Welt. Also das ist ja mal das Erste, was ich mir bewusst sein muss. Und indem ich dann immer nur mal vielleicht da ein Brett an die Wand nagel oder da mal ein Schloss austausche und nicht mein gesamtes Haus betrachte, meine die Stabilität der Wände vielleicht, wirklich auch Dinge wie den Schornstein oder wo vielleicht nicht nur der Weihnachtsmann reinkommen kann. Ab dem Zeitpunkt beginne ich das Ganze ja schon strategisch zu betrachten. Ich betrachte also eigentlich das Unternehmen. Und deswegen sagte ich auch am Anfang, man muss natürlich die Strategie der Informationssicherheit auch mit den Geschäftszielen vereinbaren, logischerweise. Das heißt, die Strategie ist zum einen natürlich dafür da, Sicherheit zu schaffen. Zum anderen ist es aber natürlich auch gerade, wenn man sich die wirtschaftliche Lage anschaut, eine Planbarkeit, die irgendwo ja einen wirtschaftlichen Hintergrund auch mitbringen muss. Also was habe ich eigentlich von diesen einzelnen taktischen Aktivitäten in meiner Strategie? Was für einen Nutzen haben sie? Welche Aufwände habe ich damit? Also nicht nur monetär, vielleicht was externe Ressourcen angeht, von der Broadforce so ungefähr, sondern ich muss ja auch mein eigenes IT-Team damit belasten. Wie bekomme ich das überhaupt geplant? Was davon an Aktivitäten ist wichtig? Aus welchen Gründen sind welche wie wichtig? Was ist zu priorisieren? Was ist ein Quick-Win? Was ist ein Slow-Win? Und ich denke, da geht es auch jedem CISO und IT-Leiter wie bekomme ich das auch positiv transportiert? Wie kann ich also meine Aktivität messbar machen? Wie kann ich Evidenzen bringen, die mir sagen, jawohl, da sind wir auf dem richtigen Weg, da schaffen wir Mehrwert, da reduzieren wir Schwachstellen, Angriffspunkte, Angriffsflächen, dort werden wir stärker. Und das sind alles Fragestellungen, die ich auf einer taktischen Ebene überhaupt nicht beantwortet bekomme, weil ich das große Bild nicht habe. Also das Big Picture ist die Strategie. Und wenn ich auf dieser Ebene schon gar nicht, ich sag mal, kognitiv unterwegs bin, auch in der Leitung meiner Infrastruktur, meiner IT, dann werde ich diese Fragen zum einen nicht beantworten, aber noch viel wichtiger, ich werde sie mir erstmal gar nicht stellen. Und das ist natürlich auch das Thema Strategie, soll natürlich ganz auch bewusst dazu einladen, sich diese Fragen zu stellen, sich diese Perspektiven anzueignen und entsprechende Blickwinkel einzunehmen. Also nur weil eine taktische Aktivität in großen Aufwand bedeutet und viel Geld kostet, heißt es nicht, dass sie in der Gesamtstrategie eigentlich die Auswirkung hat, die ich mir vielleicht auf der taktischen Ebene davon erhoffe. Und so ist es natürlich auch immer etwas, was gerade im Management, was in den Vorständen, was in den Geschäftsleitungen auch wieder zusätzlich ein Kommunikationswerkzeug ist. Ne? Weil diese Ebene der Strategie muss natürlich auch mit den Geschäftszielen, also auch mit Vorstand, Geschäftsleitung etc. pp. Kommuniziert sein, abgestimmt sein. Und dieses Verständnis alleine auch schon dort zu platzieren, die als Stakeholder von Anfang an mitzunehmen, ne? Die gesamte Organisation von unten bis oben, auch das ist ja wieder etwas, was ich auf der strategischen Ebene eher mache und nicht mit einer taktischen Aktivität.
Ich finde es sehr spannend und während du es gerade gesagt hast, auch gerade mit der Bebilderung ist mir noch so ein Gedanke gekommen. So rein von den Dingen, über die wir sprechen, sprechen wir eigentlich über gar nichts Neues. Natürlich, der Grad hat sich verändert, ne? Ganz klar, die Herausforderungen sind andere in der heutigen Zeit, aber auch wenn wir jetzt an das Brettspiel denken mit Risiko, das spielt ja zu einer gewissen Zeit, aber auch wenn wir jetzt vielleicht noch ein bisschen weiter zurückdenken, die Zeit der Kaiser, Könige, Landherren, Gutshöfer.
Absolut.
Wenn man denen damals gesagt hätte, warte, bis es zu einem Krieg kommt oder bis es zum großen Sturm kommt, ist es eigentlich zu spät. Du hebst ja eigentlich die Wehr, den Burggraben und so weiter, das machst du ja eigentlich in Zeiten des Friedens, um dich dafür zu schützen. Also es ist ja genau das Gegenteil einer reaktiven Maßnahme, obwohl genau. Je nachdem, man guckt vielleicht auf die Nachbarländer und sagt, das Königreich Franken wurde überfallen. Vielleicht eigentlich sind das ja sehr aktive Maßnahmen. Und wenn man überlegt, auch damals war das ja ähnlich, wie du es gesagt hast. Ich muss die Stakeholder, die man damals garantiert nicht so genannt hat, mit ins Boot holen. Ich brauche jemanden wie den Herren der Münze, ich brauche irgendwie die linke Hand des Königs, die müssen ja alle mitspielen. Und dann kann ich nach und nach ja meine Herausforderungen, gerade bei dieser strategischen Ausrichtung, einfach mal auf dem Schirm haben. Und jetzt kommt natürlich der wunderbare Punkt, wo ich dich das fragen kann. Welche Hindernisse siehst du denn aktuell, also der heutigen Zeit, bei Unternehmen, wenn es eben um die Implementierung von so einer umfassenden Sicherheitsstrategie geht? Weil, das ist vielleicht in Klammern und in einen Nebensatz gepackt, es leider wohl oft nicht mehr so einfach ist, dass ich einfach nur sehr, sehr große Steine brauche und die bestenfalls geordnet vor meine Tür aufstaple.
Ach ja, das ist eine Frage, mit der wir uns hier bei Protfors eigentlich tagtäglich beschäftigen, aber was wir insbesondere bei unseren Pitches mit Neukunden auch immer wieder merken. Also mir ist in den, ich glaube, das ist auch mannigfaltig, die Gründe, aber ich glaube, ein wesentlicher Grund ist tatsächlich, mir ist in den letzten 7 Jahren, wo ich das mit der Protfors hier mache, noch so gut wie keine IT-Abteilung untergekommen, die nicht völlig überlastet, aber die nicht, ich sag mal, genug Freiraum hat, um sich auch noch mal kreativ mit dem Thema IT zu beschäftigen. Das heißt, Tagesgeschäft. Und dazu kommt noch ein Projekt im ERP-Bereich und dann haben wir noch eine Migration und dann müssen wir einen neuen Standort noch anschließen. Und außerdem ist das Internet da wieder ausgefallen. Also IT ist ja mittlerweile so, dass es wie Strom aus der Steckdose kommen muss. Und wir haben IT-Abteilungen, die unglaublich viele Aufgaben gleichzeitig leisten müssen und die aber nicht mehr dazu kommen, sich auch mal, in einer ruhigen Minute, in einer ruhigen Stunde, in einer ruhigen Woche damit auseinanderzusetzen, wie wollen wir uns eigentlich zukünftig aufstellen. Das heißt, ich rede ganz wenig nur noch mit kreativen IT-Abteilungen und eher mit Feuerwehr-IT-Abteilungen. Und wenn ich natürlich in so einem Modus bin, wo ich eigentlich nur von Feuer zu Feuer renne und von Projekt zu Projekt, dann werde ich diesen Blick, diesen Step Back, wie man ja so schön sagt, nimm mal einen Schritt zurück und guck dir das Ganze von außen an. Da werde ich gar keine Zeit zu haben. Und dann, wenn es dazu kommt, dass ich mich damit befassen muss, das sind Triggerpunkte, die zum Beispiel über Regulatorik kommen, wie du auch sagst, ne? Anforderungen. Kunden und Lieferanten sagen plötzlich, im Sicherheitskontext müsst ihr jetzt das und das liefern, sonst können wir nicht mehr mit euch zusammenarbeiten. Oder ihr seid jetzt plötzlich von der NIS 2 betroffen oder der DORA oder welche neue Regulatorik und Richtlinie eben auch gerade wieder am Kommen ist. Und dann merkt man wieder, oh, da müssen wir was tun. Und dann beginnen diese großen Fragezeichen. Wie machen wir das denn eigentlich? Wie gehen wir diese großen Themen denn an? Und dann merkst du, dass überhaupt kein strategisches Verständnis vorhanden ist, weil wir sprechen ja mit diesen Kunden aktiv. Wir sind ja genau dann dafür da, diese Wege aufzuzeigen. Wie kriege ich das strategisch adressiert? Wie kriege ich diese Themen priorisiert? Wie verliere ich nicht die Orientierung in diesem Dschungel, in dem ich mich unter Umständen plötzlich wiederfinde? Insofern, ich glaube tatsächlich, die Auslastung der IT-Abteilung ist ein ganz wesentlicher Faktor. Wir sehen es auch in Deutschland, gerade im produzierenden Gewerbe noch, das mag aber auch wirtschaftliche Aspekte beinhalten, dass es zu kleine IT-Budgets gibt. Das ist halt auch immer noch dieser, haben wir immer schon gemacht, läuft doch, wir haben doch ein Antiviren. Software, wir haben doch eine Firewall, was wollt ihr denn noch mehr an Sicherheit machen, so ungefähr? Also dieses veraltete Verständnis, und wenn ich dann deine Burgmauer einmal aufgreifen darf, das war ja in den 90ern so. Alles hinter der Firewall, das böse Internet, das kann uns wehtun. Da haben wir unsere Burgmauer. Und alles innen, das ist freundlich, das ist gut. Das mag in diesen Mittelalterzeiten funktioniert haben, aber wenn man jetzt schon daran denkt, wir haben vorhin über Teams kommuniziert, du hast eine Cloud-Integration mit vielen Tools. Das heißt, wir sind ja ein Schweizer Käse in unseren Infrastrukturen mittlerweile, durch diese ganzen Kollaborationen, Integrationen und so weiter und so fort. Und jetzt bilden sich plötzlich so Begriffe wie Zero Trust und Mikrosegmentierung in Netzwerken. Und alleine diese zwei Begriffe reichen aus, um natürlich die meisten IT-Abteilungen und IT-Leitern auch die Schweißperlen schon auf die Stirn zu treiben, weil die wissen, was es bedeutet, Infrastruktur dahin heben zu müssen. Und sie haben jetzt schon nicht genug Zeit und Geld, um das überhaupt irgendwo zu bewerkstelligen. Und dann fehlt eben auch noch der Plan und dann ist die Resignation da. Und also es geht ganz, ganz schnell. Ich glaube, man kommt aus diesem Tief nur raus, und so bin ich persönlich auch eingestellt, mit der Flucht nach vorne. Ich kann nicht auch in dieser Situation meinen Kopf in den Sand stecken und sagen, das geht schon irgendwie vorbei. Sondern ich muss Wege finden, wie ich trotz dieser Situation Schritte nach vorne machen kann. Und auch dort fängt ja schon die Strategie an. Eine schlechte Strategie ist, also Alex, wenn du jetzt nicht 10.000 Mann an der Seite hast, dann können wir das gar nicht umsetzen, diese Strategie. Das wäre eine schlechte Strategie. Die gute Strategie betrachtet erstmal, okay, der Alex, der ist da, wie viel Mann hat denn der? Und mit wie viel Mann kann der was erreichen? Und was sollte der denn vielleicht zuerst erreichen, damit sein Fort möglichst schon mal vor den Banditen wenigstens gesichert wird? Vielleicht noch nicht von der französischen Armee, aber zumindest schon mal von den Vagabunden da hinten im Wald. Ja, und diese Betrachtung, also kundenindividuelle Betrachtung wieder zu machen, die Unternehmen eben nicht nach Schema F irgendwie mit, alle machen eine ISO 27000 ein und die Welt ist in Ordnung. Wenn es so wäre, hat die jeder. Ja. Das sind, glaube ich, auch sehr menschliche Themen, die da drin stecken, schlussendlich, um das mal abzurunden.
Da steckt dir jetzt wirklich eine ganze Menge drin, Darius. Ich überlege gerade, ich packe mal eine Sache raus, weil ich glaube, die kann man, egal ob Podcast, egal ob draußen in der echten Welt, das kann man nicht oft genug sagen. Es ist halt immer ein Kulturding, ne? Ich betrachte jetzt bewusst mal, ich sag mal, unseren Kreis, so dieses westeuropäische, mitteleuropäische. Die IT ist bei den meisten Unternehmen halt wirklich die Abteilung, wie du es gesagt hast, der Strom kommt aus der Steckdose, die IT ist da. Also ich sag mal, das hat natürlich Vor- wie Nachteile. Auf der einen Seite verlasse ich mich da drauf zu 100%. Ich brauche die, ich benötige das. Aber auf der anderen Seite, und das hört man leider immer und immer wieder, es ist die eine Abteilung, die bringt ja kein Geld.
Ja.
Und da arbeiten wir dran, da arbeitet ihr dran, da arbeiten sehr viele Kollegen und Kolleginnen dran, zum Glück auch auf ganz anderen Ebenen, um ganz klar zu machen, bringt zwar kein Geld, aber bringt überhaupt erstmal die Basis für Unternehmenserfolg. Weil, wie du es gerade gesagt hast, wenn ich eine, oder mal spinnen wir das weiter, wenn ich eine offene Tür habe, ohne jedes Tor, ohne alles, um das zu verbarrikadieren, dann brauche ich auch keine Firewall. Dann brauche ich auch eigentlich nichts anderes. Und dann kann ich eigentlich die Idee, die ich habe, das ist ja auch eine Frage der strategischen Ausrichtung, was soll ich entwickeln, wenn ich keine Ausrichtung habe, ne? Und manchmal reicht ja schon eine grobe Richtung, dass ich weiß, okay, wir können alle rennen, das ist eine ganz tolle Sache. Jeder kann super rennen, aber es wäre doch schön, wenn alle zumindest ansatzweise in dieselbe Himmelsrichtung unterwegs sind. Und dann können wir uns entwickeln und können sagen, was machen wir denn auf dem Weg? Weil ich glaube, das ist gerade, wenn wir eben an eine IT denken, ganz oft das Entscheidende, wie nehme ich denn jeden mit? Oder bestenfalls, wie gebe ich denn eine Richtung vor? Ne? Sei es die Strategie, weil ich glaube, auch für euch, ihr werdet wahrscheinlich so eine Art Checkliste, denke ich mal, mit den Kunden durchgehen, dass man sagt, Punkt 1, bitte korrigiere mich, wenn ich falsch liege, das ist jetzt rein von meinem Verständnis. Ich muss ja erstmal Risiken irgendwie identifizieren. Da muss es ja eigentlich anfangen. Und sehr wahrscheinlich ist das auch schon wieder eher was Reaktives, weil die Unternehmen oder die Entrepreneure klingeln wahrscheinlich nicht bei euch und sagen, nächstes Jahr mache ich ein Unternehmen auf. Sagt mal, was soll ich denn da machen? Sondern meistens brennt es ja wahrscheinlich schon oder sind kleine Störfeuerchen, aber die lodern noch nicht so, sondern es ist so eine Glut und man muss aufpassen, dass da eben nichts passiert. So stelle ich es mir zumindest vor.
Ja, also ich meine, auf dem Greenfield, das sagt man ja so schon neu, dann sind wir eigentlich nie unterwegs. Klar, es wäre schön, wenn jeder das Mantra Security by Design leben würde und bevor er eine Zeile Code geschrieben hat, hat er sich schon viele Gedanken darüber gemacht, was für Angriffe auf das stattfinden könnte, was er da noch vorhat zu schreiben. So ist es ja nicht. Wir sind ja häufig immer noch relativ weit hinten in der Kette, was das Thema angeht. Und insofern, ich kann es bei den Startups auch vollständig verstehen, weil man hält erstmal das Geld zusammen. Und das ist aber vielleicht mal ein Thema für sich, Startups und IT-Security. Bestimmt eine interessante Thematik, aber echt schwierig. Schlussendlich, ich hatte das ja auch schon erwähnt. Diese Informationssicherheitsstrategie sollte natürlich auf Basis der Geschäftsziele des Unternehmens irgendwo ausgerichtet sein und vor allen Dingen mit ihnen im Einklang stehen. Und ich glaube, ein Geschäftsziel, auf das sich wahrscheinlich alle einigen können, ist, dass der Geschäftsbetrieb sichergestellt werden soll. Wenn der Geschäftsbetrieb nicht steht, nicht funktioniert, dann kriegen wir alle unser Gehalt nicht, können unsere Miete nicht zahlen und dann macht das irgendwo auch keinen Sinn natürlich, ne? Klar, die Einhaltung regulatorischer und rechtlicher Vorschriften gehört da noch zu, aber genau auch darum geht es, Risiken minimieren, indem Geschäftsprozesse geschützt werden. Es ist ja nicht so, dass du aus der strategischen Betrachtung im Kontext der Informationssicherheit von Tag 1 auf IT-Systeme guckst. Du guckst bei der strategischen Betrachtung erstmal auf deine Geschäftsprozesse. Und von den Geschäftsprozessen, Porter Wertschöpfungskette, werden sicherlich einige kennen, daraus leitest du ja ab, welche Anwendungen sind denn für meine Geschäftsprozesse kriegsentscheidend. Also ohne mein ERP-System läuft meine Produktion nicht, gehen die Zollpapiere nicht raus, kommen die LKWs nicht vom Hof. ERP-System wahrscheinlich schon mal ein kritisches Core-Asset. Ja, das Thema Asset hattet ihr ja schon mal in dem Podcast, deswegen nehme ich jetzt an, alle wissen, was ein Asset ist. Nein, also du verstehst, was ich meine, denke ich. Es geht tatsächlich auf dieser Ebene der Geschäftsprozesse natürlich dann auch los. Und das Resultat oder das Ziel ist es natürlich, wettbewerbsfähig zu bleiben und auch die Reputation zu schützen. Nicht ohne Grund, wir machen ja auch einige Incident-Response-Themen für unsere Kunden, ist ja eine unglaublich große Angst davor, wenn ein Angriff stattgefunden hat, das zu melden, das öffentlich zu machen, damit offensiv und konstruktiv aber gleichzeitig umzugehen, weil dieses Stigma, dahinter so groß ist. Und dabei ist es eigentlich Nonsens, weil das kann jedem passieren. Und da muss man nicht mal selber dran schuld sein. Schwachstellen, Exploits, alles, was dazu gehört, die können sich so schnell entwickeln, so kritisch sein, da kannst du die IT-Infrastruktur so gut, wie du willst, abgesichert haben, alle proaktiven Maßnahmen gefahren haben und trotzdem kann es knallen. Dann ist es natürlich umso wichtiger, irgendwo dein Recovery vernünftig geschneidert zu haben, deine Response auf diesen Incident irgendwo in der Schublade zu haben, deine Wiederherstellungs- und Wiederanlaufpläne und so weiter. Ne? Und da merkst du, glaube ich, auch schon dran, um jetzt auf dieses Thema zurückzukommen, man muss an den Grundlagen anfangen zu arbeiten. Ja? Also ich muss nicht anfangen, das Dach zu bauen, wenn ich überhaupt noch kein Fundament gegossen habe. Um das mal auf die Informationssicherheitsstrategie oder die IT-Sicherheit auch zu übertragen. Wenn ich meine schützenswerten Assets nicht kenne und vielleicht auch nicht meine Schwachstellen kenne, wenn ich kein funktionierendes Patch- und Update-Management habe, wenn ich kein Berechtigungsmanagement habe, wenn ich meine User nicht geschult habe und so weiter und so fort, dann muss ich auch nicht drüber nachdenken, ob ich irgendwie eine riesige Monitoring-Lösung intern einführen will, die ich vielleicht selber gar nicht betrieben bekomme. Ja? Also, und da fangen wir eben auch an mit praktikablen Themen, aber auch vor allen Dingen mit grundlegenden Themen. Erstmal zu wissen, was ist denn wichtig bei mir im Unternehmen als IT-Asset? Was sind denn Prozesse und Systeme, ohne die ich nicht leben kann, ohne die ich nicht operieren kann? Und bevor ich diese Fragen nicht beantwortet habe, bevor ich nicht irgendwelche Schutzbedarfe klassifiziert und festgestellt habe und ausgeprägt habe, muss ich mich um riesige, größere, komplexere Themen auch erstmal vielleicht nicht kümmern. Also Strategie heißt nicht unbedingt immer, den Masterplan bis ans Ende der Zeit zu haben. Dafür ist das Thema auch wieder zu schnell. Ne? Also ich muss die Strategie auch immer wieder neu ausrichten. Ich muss mich neuen Gegebenheiten adaptieren. Und nichtsdestotrotz sollte ich natürlich dieses Big Picture immer im Auge haben.
Ich glaube auch, aufbauend auf dem, was du sagst, ich glaube, die Kernherausforderung für viele Unternehmen ist dann auch wirklich die Frage, wie priorisiere ich Sicherheitsmaßnahmen? Und eine Frage, die wahrscheinlich niemand hören möchte, wer priorisiert das? Ist das der also ich sage es ganz bewusst, ich darf ja. Ist das die Geschäftsführungsebene, die bei, ich sag mal, 90% der Unternehmen natürlich nicht direkt in der IT sitzt? Ist das ein IT-Verantwortlicher, wo wir wieder ganz neue Türen aufmachen? Wie viel Verantwortung gebe ich eigentlich meinen Abteilungen? Und die Kernfrage dazu ist dann natürlich auch, jetzt natürlich unabhängig von euch, wer definiert mir denn diese Sicherheitsstrategie? Mache ich das im Vorfeld? Hole ich mir einen fähigen Partner wie euch, bespreche dann, ich sag mal, Ressourcenallokationen, diese Priorisierungsmaßnahmen, dass ich mir wirklich schon mal so eine Art, einen Fahrplan überlege, legt den euch hin und ihr sagt mir, ja, lieber Alex, das hast du ganz toll gemacht, das hat mit der Realität nichts zu tun, weil du hast gerade auch gesagt, Darius, dieses Thema ist manchmal ja schneller, als man agieren kann.
Ja.
Also gerade wenn wir irgendwie mal auch in die Richtung denken, Sabotage, Unternehmensspionage, was es alles gibt. Ich sag mal so, wir brauchen kaum Beispiele nennen, weil das Netz ist voll davon. Mittlerweile, man sieht es ja auch in Tagesschau und Co., da werden ja mittlerweile auch häufiger mal solche Themen angesprochen. Das heißt, wir haben den Mainstream erreicht. Mittlerweile ist dieses Internet wohl doch eine Art, nennen wir es mal Neuland. Aber trotz allem, man muss sich ja bewusst machen, egal wo ich unterwegs bin, ich sollte immer im Hinterkopf haben, ich bin da auch nicht alleine. So doof das halt klingt. Und wenn ich was mache, schüre ich vielleicht auch die Aufmerksamkeit anderer. Und das ist, glaube ich, auch die ganz, ganz große Frage dann, wie gehe ich da halt vor? Ne?
Also, ja, also und es ist vor allen Dingen auch ein Verantwortungsthema. Ne? Jeder Mitarbeiter, der einen PC-Arbeitsplatz hat, der an IT oder sei es auch OT arbeitet, auch ein schönes Thema im produzierenden Gewerbe, hat eine Verantwortung in diesem Kontext. Und die muss den Leuten klargemacht werden. Nicht ohne Grund sprechen wir in der IT ja häufig von dem Layer-8-Problem. Das Problem vor dem Bildschirm, das sind Menschen, ohne Menschen gibt es wahrscheinlich keine Fehler, aber Menschen sind fehlerhaft und deswegen gibt es uns dann vielleicht auch. Verantwortung für Entscheidungen ja auch schlussendlich. Schwierig. Wir empfehlen natürlich gewisse Dinge. Wir versuchen unsere Kunden, wenn wir sie kennenlernen, auch erstmal so gut es geht zu verstehen. Also wie tickt dieser Kunde? Wie laufen Prozesse? Also um es mal so zu sagen, zwei Systemhäuser sind zwei Systemhäuser. Die können aber völlig unterschiedlich aufgebaut sein. Die können eine ganz andere Mentalität aufweisen. Die können, man spricht ja irgendwo dann auch von Charakter dieses Unternehmens. Mhm. Das ist ja erstmal das ganze Organisatorische. Also wie arbeiten die überhaupt miteinander? Ist das viel über Flurfunk? Haben die tiefgreifende, komplexe Prozesse, die sie vielleicht auch digital abgebildet haben und teilautomatisiert haben, und der andere, der rennt mit einem Zettel Papier rum und überall kleben Post-its so ungefähr. Das sind zwei völlig verschiedene Welten und die muss ich dann auch völlig unterschiedlich auch beraten, weil das eine mag bei dem einen ein gut funktionieren, das bei dem anderen funktioniert es aber vielleicht überhaupt nicht, was gewisse Maßnahmen angeht, ne? Die jetzt nicht nur rein technischer Natur sind, sondern die eben auch den Faktor Mensch berücksichtigen. Sprich, wenn wir unsere Kunden verstehen oder so gut es geht irgendwo verstanden haben, dann machen wir diese Empfehlung, was Priorisierung angeht. Wir sind aber natürlich nicht die entscheidende Instanz. In der Regel ist es so, dass der IT-Leiter oder CISO, je nachdem, mit wem wir da auch zu tun haben in dem Punkt, in den allermeisten Fällen mit uns übereinstimmt, was solche Priorisierung von Themen angeht. Ich denke auch, weil man irgendwo aus einem Branchensprech kommt. Mhm. Und in der Regel ist es dann so, dass das auch der Geschäftsleitung oder den Vorständen dann vorgestellt wird, weil es bedarf ja entsprechende Investitionen dann auch. Und ich sag mal so, in vielleicht 1 bis 2 von 10 Fällen ist es so, dass es da vielleicht nochmal einen gewissen Clinch gibt. Aber das Vertrauen zwischen Geschäftsleitung, Vorständen und der IT-Leitung oder den CISOs auch, die muss aus meiner Sicht immer sehr stark sein, weil die haben natürlich gegenseitiges Zerstörungspotenzial am Ende des Tages. Ne? Wir stehen ja jetzt auch politisch wieder an so einem Mutually Assured Destruction Punkt irgendwo in der Welt gefühlt. Das ist es ja natürlich auch. Die IT und gerade auch IT-Manager in Unternehmen haben ja eine unglaubliche Macht mittlerweile, auch wenn das vielleicht vielen gar nicht so immer mal bewusst ist, aber wir sind ja auch bei unseren Kunden teilweise an den offenen Herzen unterwegs. Mhm. Wenn wir dort Fehler machen oder bei Gott Sabotage betreiben würden, dann würden solche Unternehmen unter Umständen auch tatsächlich Insolvenzen anmelden müssen, weil die sich davon nicht mehr erholen können, wenn man das nachhaltig zerstört oder eben beschädigt. Insofern dieses vertrauensvolle Zusammenarbeiten, dieses auf Augenhöhe auch mit Bestandsdienstleistern agieren, die integrieren, nicht nur die Belegschaft, sondern auch die Systemhäuser, die Anwendungsverantwortlichen, die vielleicht externen ERP-Betreiber und so weiter und so fort. Da fängt auch schon wieder Strategie an, denn ich brauche das Vertrauen. Ohne Vertrauen kann ich meine Strategie auch nicht aufbauen, effizient betreiben und auch vor allen Dingen nicht umsetzen, weil ich immer wieder Sand im Getriebe haben werde. Und der kommt schon von automatisch mit und den muss ich mir nicht noch selber schaffen. Deswegen fahren wir dann auch häufig den Keep it simple Ansatz. Also Sachen nicht verkomplizieren. Erstmal so einfach wie möglich das Ganze denken, kommunizieren und dann ein entsprechendes Commitment einholen. Diese Themen, die wir strategisch starten, die werden hinten raus in der Taktik und vor allen Dingen in der operativen dann von sich aus schon komplex genug.
Du hast es vorhin schön gesagt, ich überlege gerade, wie bauen wir die Brücke auf? Du hattest es ja davon, dass man das Dach nicht aufbauen soll, bevor das Fundament da ist. Das heißt, wir könnten ja auch von Basis und Überbau sprechen. Da haben wir jetzt auch Karl Marx hier endlich in den Podcast mal eingebaut. Und wenn wir beim Kapital sind, gab es ja den bösen Begriff des Humankapitals, was dann irgendwann wieder ein bisschen eigenartig interpretiert wurde. Aber das ist vielleicht ganz der Punkt, auf den ich eingehen will, weil du hast es gerade schon angesprochen. Wenn ich auf meine Mitarbeiter schaue, die ja mein wertvollstes Gut im Unternehmen sind, meine Mitarbeitenden.
Absolut.
Ich weiß nie, wie man es ausdrücken soll. Es gab Zeiten oder gerade die Zeit, da war ich dann in der Lehre, dann ging es ins Studium und so weiter, die Arbeitswelt betreten. Es gab ein paar sehr, sehr wichtige Aufgaben, so möchte ich es mal sagen, gerade in nahezu jedem Büro. Mhm. Aber leider wurden die teils merkwürdig verteilt als so Nebenaufgaben, die man mal mitmacht. Also ich sag mal, das hat begonnen mit, du bist der Beauftragte für Kaffeemaschine reinigen. Okay, das halte ich für unternehmensunkritisch, das kann man irgendwie in den Alltag einbauen. Aber es ging ja irgendwann dann los mit, jemand muss sich um Arbeitsschutz kümmern. Man hat später verstanden, okay, das ist ein Vollzeitjob, dafür gibt es Experten. Das sollte man bestenfalls vielleicht sogar an einen Experten übergeben, der dann mal regelmäßig schaut und dann gibt es ja da die Prüfung und so weiter. Das gibt es natürlich auch in einer anderen Ebene, wo man dann sagt, was machen wir jetzt beim Thema Medienkompetenz? Weil du hast vorhin wunderschön gesagt, jeder, der irgendwie, ich übertreibe mal, irgendwas mit dem Computer zu tun hat, Hansen Meyer, der einfach da steht und am Empfang und tippt irgendwas ein, wenn jemand vorbeikommt. Jeder im Unternehmen braucht doch ein gewisses Level der Kompetenz, wenn er damit zu tun hat. Weil ich glaube, auch das wiederum ist dann die Basis, dass ich überhaupt verstehe oder überhaupt einordnen kann, was sind denn Ansätze der Sicherheit, die wir fahren können.
Ja.
Und ich denke an ganz, ganz, ganz triviale Dinge wie: Bitte schreib nicht dein Passwort auf ein Post-it und klebe das niemals direkt an deinen Monitor. Wir alle wissen, wie die Realität aussieht. Da wollen wir jetzt auch gar nicht drauf eingehen, aber nur auf dieser Ebene. Und dann habe ich mich gerade gefragt, während du das wunderbar erläutert hast, so eine Strategie ist ja für ein Unternehmen einfach unerlässlich, egal aus welchem Blickwinkel ich das sehe. Aber du hattest was ganz Spannendes gesagt und das hat die Frage in mir geweckt. Argumentativ gesehen ist der Begriff der Größe eines Unternehmens oder der Branche abhängig davon, wie meine Sicherheitsstrategie aussieht, beziehungsweise benötigt denn das Kleinstunternehmen überhaupt eine Sicherheitsstrategie?
Ja, sehr gute Frage. Ich würde mal tatsächlich, was die Größe angeht, ganz bei den ganz Großen anfangen an der Stelle. Die sind aufgrund ihrer Größe, besser gesagt, ja, zwangsläufig reguliert. Ob das jetzt das Thema Kritis ist, ob das irgendwelche Branchenstandards wie B3S sind, ob das BSI-Grundschutz ist und so weiter. Die haben ja auch das Thema Compliance vor allen Dingen bei sich drin. Und du kommst in, glaube ich, solchen ganz großen Organisationen auch nicht am Ende des Tages ohne ein Information Security Management System aus. Das heißt, du hast dort natürlich schon mal ein ganz anderes Spielfeld, was du vorfindest. Konzerne haben das Thema Strategie verstanden aus meiner Sicht. Die kommen auch nicht drum rum, weil sie, wie die Öltanker, die bewegen sich ja durchaus so langsam, wenn die sich nicht 2-3 Jahre im Vorfeld Gedanken über die nächsten 5 Grad machen, dann kann es ja auch schon zu spät sein. Wir bei der Podforce, wir sind jetzt noch nicht ganz 20 Leute, aber wir sind immer noch ein Schnellboot, was das angeht. Also wenn hier jemand, sage ich mal, etwas benötigt oder wir basteln hier gerade an KI-Servern zum Beispiel rum, dann wäre das wahrscheinlich in einem Konzern eine Antragsstrecke, die 7-8 Wochen oder vielleicht auch Monate dauern würde. Bei uns ist das so, die Idee wird ins Ideenmanagement gegeben, es wird sich beraten, jawohl, das wollen wir machen. Und eine Woche später geht die Bestellung der Hardware raus. Eine Woche später sind 2 Kollegen hier und fangen an, große Grafikkarten in die Server zu basteln. Also an der Stelle, wenn ich so unterwegs bin, brauche ich vielleicht auch eine ganz andere Art von Strategie natürlich als der Großkonzern. Und ich brauche sie vielleicht nicht so überbordend, weil ich nicht 20 Prozesse dahinter habe, sondern vielleicht nur einen Entscheider oder 2 Entscheidungsebenen. Nichtsdestotrotz ist es ja, bedeutet eine Strategie ja nicht, sich 500 Seiten Dokument und Papiertiger irgendwo dahin zu stellen, sondern sich einfach darüber im Klaren zu sein, wo muss ich hin mit diesem Thema und wo will ich hin und wie komme ich dahin. Und vielleicht reicht auch die Tafel des Geschäftsführers in seinem Büro, wo diese Themen erstmal draufstehen, geplant für dieses und nächstes Jahr. Und dazu noch eine Excel-Tabelle. Allein das reicht schon vielleicht an den Kleinstunternehmen aus. Irgendwo, wenn wir jetzt so an so vielleicht 5- oder 10-Mann-Unternehmen denken. Aber auch hier ist es ja so, IT macht das Tagesgeschäft in den meisten Fällen. Eine Webdesign-Agentur, wenn die Rechner nicht laufen, wenn alle Kundendaten weg sind, wenn die am besten auch noch Spam bekommen von einem selber, weil man gehackt wurde. Das ist das Thema Reputation, das ist das Thema Imageverlust, das ist das Thema vielleicht Strafzahlung, wie auch immer, was Fahrlässigkeit angeht. Ich würde sagen, ja, unabhängig von Größe und Branche, eine Informationssicherheitsstrategie, egal wie sie aussehen mag, aber grundsätzlich mal diesen Gedanken überhaupt zu haben und sich dem Thema nähern zu wollen, halte ich eigentlich auch für unerlässlich.
Ich erinnere mich noch gut an ein Unternehmen, bei dem ich mal war, da gab es etwas Wunderschönes. Das war so eine Art Leitstand, eine gigantische Wand voll mit Monitoren, also wunderschön zusammengebaut. Und den ganzen Tag lief da eigentlich nur eine einzige Sache auf dem Monitor. Und das war so ein Heartbeat-Monitoring, also wo man wirklich sieht, alle Prozesse wunderschön definiert, ne? Also technische Prozesse und logistische Prozesse. Und du sagst wirklich eine Sache drunter in grün, das wollte jeder sehen, up and running. Und wenn irgendwas war, ist halt eine, jetzt muss ich mir überlegen, von 200 Lampen müssten es gewesen sein, ist halt auf rot geswitcht und man wusste sofort an dieser Stelle, wir müssen sofort was tun.
Ja.
Ne? Irgendwo in der Gesamtkette, das ist ja auch eine Frage der Strategie, in der Gesamtkette ist gerade ein Problem oder eine Herausforderung und bevor es ein Problem wird, setzt sich sofort ein Team von Spezialisten darauf an. Nur die Frage ist, welche Unternehmen haben die Möglichkeiten dazu? Wer hat das in einer ähnlichen Form?
Ja.
Und da habe ich mich gerade gefragt, auch weil wir jetzt im Gespräch an dieser Stelle gerade schon angekommen sind zum Thema Entwicklung, Strategieentwicklung, da gibt es doch garantiert bewährte Ansätze und Methodiken. Könntest du uns da vielleicht noch so ein bisschen abholen? Weil du hattest ja vorhin zum Beispiel auch die ISO 27001 mal angesprochen.
Ja.
Damit man das vielleicht ein bisschen greifbarer macht, weil der eine oder andere oder die eine oder andere, die gerade zuhören, wird sich ja wahrscheinlich fragen, okay, das ist spannend, was Darius und Alex da erzählen, aber ich will das jetzt. Was heißt das denn für mich?
Ja, genau. Ein ISMS oder Information Security Management System, das ist ja im Wesentlichen auch ein zertifizierbares, auditierbares Etwas, muss man ja so fast schon sagen, wo ich vor allen Dingen ja auch das Thema Prozesse dokumentiere oder Prozessdokumentation mitmache. Und was mir natürlich erstmal nicht immer sehr konkrete, aber durchaus auch sehr hilfreiche Weichen stellt, Guardrails irgendwo mir einbaut, wie ich Informationssicherheit, wie ich IT betreiben sollte, worauf ich zu achten habe, was ich an Prozessen und Systemen unter Umständen irgendwo in place haben sollte. Als Beispiel, die Kritis sagt, ihr braucht ein System zur Angriffserkennung. Das ist ziemlich eindeutig, also beschaffe ich ein System zur Angriffserkennung, damit ich durch diesen Punkt in diesem Audit vielleicht komme. Solche Frameworks sind schon, glaube ich, sehr hilfreich, um eine Kontinuität in diesem Thema herzustellen, weil wenn ich einmal sowas wie die ISO 27001 geschafft habe, ich habe mich zertifiziert, dann muss ich mich ja rezertifizieren lassen. Ich muss also am Ball bleiben zwangsläufig. Und so einen kleinen Schmerz dahinter zu haben, der einen aufstehen lässt, ist vielleicht dann auch nicht verkehrt. Es heißt nicht, dass die ISO 27001 oder irgendein anderes ISMS das Allheilmittel ist. Nur weil ich das habe, bin ich nicht automatisch sicher. Auch das, ich will diesen Themen überhaupt nicht die Sinnhaftigkeit absprechen, aber sie sind keine Silver Bullets. Das ist keine Dienstleistung, kein System ist eine Silver Bullet, genauso wenig wie es hundertprozentige Sicherheit gibt. Ich befürworte gerade bei Unternehmen, die Angst vor ISMS haben, die dieses Prozessdokumentationsthema problematisch sehen, zum einen praktische Ansätze. Das kann ein Roundtable sein. Wir bei Protforce, wir starten sowas mit einem Discovery-Workshop. Das sind zwei Workshop-Termine, das sind vorab Aufnahmen an Informationen, wo wir im Wesentlichen erstmal feststellen, wo steht ihr? Wo wollt ihr hin, wo müsst ihr hin und wie kommt ihr dahin? Noch nicht auf dieser tiefen technischen Ebene, noch gar nicht ins wahnsinnig granulare Detail gedacht und gegangen, sondern erstmal, ich sag mal, innerhalb von 4-5 Projekttagen mal wirklich eine Roadmap hinzustellen. Das sind wir, das müssen wir tun, so können wir dahin. Das sind die Aufwände, das sind die Kosten, das ist die Zeit, die wir brauchen, das sind die Quick Wins, das sind die Slow Wins. Wirklich mal das auf einer Seite zu sehen, zu wissen, oh, das steht da, so können wir das machen. Eine weitere Möglichkeit ist, dass ich vielleicht ein bestehendes Framework nutze, was mir auch erstmal eine Orientierung liefert. Also jeder, der zuhört, kann sich das NIST-CSF anschauen. Das ist das Cyber Security Framework von der NIST. Da geht es darum, auch sowas auf einer, ich würde mal sagen, deutlich praktikableren Ebene als einer ISO irgendwo anzugehen. Also Thema Identify, Protect, Detect, Respond, Recover und darüber noch das Thema Govern. Das sind im Wesentlichen diese Themenbereiche, in denen wir uns auch bewegen. Und da kriegt man natürlich auch erstmal schon mal Informationen, Anhaltspunkte. Einfach mal da reinlesen, verstehen, was für Ansätze gibt es, was könnte da für mich passen. Und so fahren wir das ja in unserer Beratung auch. Also wie schon gesagt, wir haben hier nicht das Platin- und Gold- und Silberpaket oder sowas, sondern wir betrachten unsere Kunden immer individuell und auf Basis dessen entwickeln wir natürlich basierend auf entsprechenden Best Practices und Standards, aber nichtsdestotrotz eben individuelle Ansätze für eine Strategie und die vor allen Dingen durch das Unternehmen gelebt werden kann. Also ich glaube, es ist unglaublich wichtig, dass unsere Kunden beim Thema Informationssicherheit immer souverän sind. Also nicht abhängig werden von zum Beispiel dem Wissen von der Broadforce oder von unseren Taktgebungen, sondern das intrinsisch in sich zu verstehen, zu verinnerlichen und selbstständig auch weiterentwickeln zu können. Also das ist eigentlich am Ende unser Ziel, unsere Kunden so weit zu befähigen, dass sie das, was wir mit der Strategie, mit der Roadmap erstmal schaffen, mit so Frameworks oder vielleicht auch mit ISMS, dass sie das selbstständig weitertreiben können, dass dieser Spark, dieser Funke zu einem laufenden Motor wird. Und dann haben wir eigentlich unser Ziel erreicht, nämlich diese Kontinuität herzustellen, diesen Motor am Laufen zu halten. Darum geht's dann.
Das ist gerade wunderschön gesagt. Ich würde tatsächlich nochmal auf den einen Punkt eingehen, dass ja nichts neu ist bei dem, was wir gesagt haben, auch wenn du so richtig Richtung Statistik einfach guckst, um das ein bisschen zu unterfüttern. Es gibt ja auch vom BSI diverse Statistiken zum Thema Informationssicherheitskonzepte, Strategien. Deshalb auch, um das zu untermauern, was du gesagt hast, ihr seid ja sowieso die Experten, deshalb auch schön, dass ihr heute dabei seid. Aber du hast es toll gesagt, es gibt keine 100%ige Sicherheit.
Ja.
Und auch das ist halt nichts Neues. Klar, ist eine andere Welt. Wenn wir aber Richtung Verhütungsmethoden denken, gibt es den Pearl-Index. Auch der basiert natürlich auf Evidenz und Statistik.
Ja.
Auch da, selbst das Hormonimplantat hat einen maximalen Pearl-Index von 0,08. Um das ganz einfach zu sagen, man muss es gegenlegen, je niedriger der ist, desto unwahrscheinlicher ist eine Schwangerschaft der Frau.
Ja.
Aber selbst bei dem vermeintlich sichersten, neben der Abstinenz, das ist nochmal dieses Hormonimplantat, ist es 0,08. Also es gibt eine gewisse Grundwahrscheinlichkeit, sage ich mal, dass passiert, was nun mal passieren kann, wenn man offensiv oder defensiv unterwegs ist. Und das bringt mich zu einer wunderschönen Umleitung rüber zu offensiver Sicherheit und defensiver Sicherheit.
Ja.
Aber wir kommen wieder zum eigentlichen Thema. Weil ich habe ja meine Hausaufgabe im Vorfeld ein bisschen gemacht und habe auch bei euch, bei Broadforce, einfach mal nachgeguckt, was bietet ihr denn an? Auch, weil mich das Thema interessiert, weil ich ja so gestrickt bin, ich möchte mich da ein bisschen reinarbeiten und will auch verstehen, was macht man denn da eigentlich? Was sind diese Punkte? Und ich habe gesehen, ihr unterscheidet oder ihr bietet quasi auch verschiedene Sicherheitsmaßnahmen für die Unternehmen an. Und das sind eben diese offensiven und defensiven Sicherheitsansätze, wie beispielsweise der offensive Penetration-Test oder der defensive die Systemhärtung. Vielleicht könntest du darauf noch mal kurz eingehen, einfach damit ich auch hier vielleicht ein gewisses Gefühl, entschuldige, der Sicherheit bekomme und verstehe, worum geht es denn eigentlich?
Ja.
Und vielleicht auch viel wichtiger, gerade noch mal für alle, die da draußen heute zuhören, wann brauche ich das eine oder das andere? Oder würdest du sagen, das bedingt sich einander, dass die eigentlich immer zusammengehören?
Ja. Also die Offensive und die Defensive, die flankieren ja bei uns im Wesentlichen die strategische Sicherheit. Sie unterstützen sie in dem Sinne. Und unser Motto ist auch an der Stelle, wer angreifen kann, sollte auch verteidigen können. Wir sind also offensiv in dem Sinne unterwegs, dass wir für unsere Kunden im Wesentlichen als Angreifer auftreten, könnte man sagen. Im Rahmen von Schwachstellenanalysen, im Rahmen von diversen verschiedenen Penetration-Tests, ob das jetzt Web-Application-Penetration-Tests sind, ob es jetzt szenarienbasierte interne Penetration-Tests sind, die gezielt vielleicht gewisse Dinge in einem Unternehmen testen sollen, aufdecken sollen. Diese Aktivitäten, gerade die offensiven, sind natürlich im Gesamtkontext einer strategischen Betrachtung ja auch häufig eine Validierung. Also ich lasse natürlich lieber, ob das jetzt die Protforce oder irgendein anderer Dienstleister ist, Pentests durchführen, die ich beauftragt habe, als das von irgendwelchen Angreifern unaufgefordert zu bekommen im schlechtesten Fall. Das heißt, das ist natürlich auch eine Validierung der defensiven Maßnahmen, die ich ja sowieso treiben muss. Also Systemhärtung ist ein wunderschönes Beispiel, ist auch ein Thema, was sich jeder anschauen kann, was frei verfügbar ist, wo es Standard gibt, wo es Best Practices gibt. Man kann sich beim Center for Internet Security, kurz CIS, registrieren und kann sich da schöne Benchmarks runterladen und dann sieht man auf 1000 Seiten PDF, wie habe ich einen Windows-Server zu härten, damit er möglichst sicher ist, ohne dass ich ein Sicherheitssystem über das andere baue, sondern erstmal wirklich das so zu sichern, was ich habe, wie es geht. Ne? Also Minimalprinzip, so wenig wie möglich, so viel wie nötig. Ne, das sind so Themen. Und unser Mehrwert besteht ja nicht daraus, auf die Seite von CRS zu gehen, diesen Benchmark runterzuladen und das dann dem Kunden zu geben, sondern unser Mehrwert ist dann ja dort drin, dass wir die Erfahrung haben, zu sagen, jawohl, wir kennen diese 6, vielleicht auch 700 Härtungseinstellungen für dieses Windows-Server-System. Wir wissen, wo die Fallstricke sind und ihr seid ja auch nicht in der auf der grünen Wiese unterwegs, sondern ihr habt eine produktive Umgebung. Wie kriege ich solche Härtungsmaßnahmen denn da rein, ohne dass mir die Hälfte meiner Anwendung vielleicht abschmiert? Wie bekomme ich das nachhaltig in einem Prozess aktualisiert und so weiter und so fort? Und das sind natürlich Maßnahmen, die auch im Rahmen einer Strategie Anwendung finden. Also Systemhärtung ist ganz klar eine Grundlage, was Informationssicherheitsstrategie angeht, genauso wie Asset Management bei euch. Und Notfallmanagement, wo wir vorhin davon gesprochen haben, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit, dann sollte ich wenigstens meine Notfallpläne bereit haben und das vielleicht auch mal unter realen Bedingungen getestet haben, dass die funktionieren, weil wenn ich morgens reinkomme und die Server brennen und nichts funktioniert mehr, dann sollte ich besser zu dem Zeitpunkt schon den Plan haben, wie ich das wieder hinbekomme, anstatt mir in dem Moment dann die Gedanken machen zu müssen. Vorbereitet sein, ne? Das ist klar, auch wieder das Thema. Und Offensive und Defensive bei uns, wie gesagt, flankieren diesen strategischen Bereich, der ja bei uns aus der Beratung besteht, nicht nur aus der strategischen Beratung, sondern insgesamt aus der Beratung für Informationssicherheit und wo, ich sag mal, unsere technischen Kernkompetenzen auch liegen.
Ja, auch da steckt dir wieder eine ganze Menge drin. Vielen Dank für die Einblicke. Weil gerade auch wenn du sowas wie Disaster Recovery Pläne ansprichst, ja, von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich, ne? Also wie man das so kennt, man schreit in den Wald und es kommt vielleicht was zurück, vielleicht sieht man das auch mal und sagt, ja, okay, das geht so ein bisschen in die Richtung. Aber die Kernfrage ist natürlich immer, in welcher Tiefe hat man das? Weil es eben ja, ich sage es jetzt mal relativ offensiv, es geht ja nicht nur um ein Backup, es geht ja tatsächlich auch um alles, was quasi hinten dran hängt, Folgeprozesse. Je nach Branche und Unternehmen gibt es ja auch einen Stillstand. Also ja. Wenn wir nochmal wirklich an die an eine Welt denken, die heute immer kleiner wird als Branche, aber denken wir mal an die Druckerzeugnisse, also sowas wie früher eine Tageszeitung. Wenn es da ein Problem gab und dieses Band, dieses gigantische Band, auf dem halt die Walze lief, musste gestoppt werden, hat das mitunter auch mal 7 bis 12 Stunden gedauert, bis das Ding wieder angegangen ist.
Ja.
Und da kann man nicht mal schnell sagen, naja, macht ja nichts, hat einer eine Kaffeetasse drauf aufgestellt, müssen wir drauf aufpassen, haben wir einen Desasterplan, dass der hier nicht mehr reinkommt, ne? Das bringt dann auch nichts. Aber das ist halt so ein bisschen die Kernfrage, weil du hast es vorhin auch gesagt, Grundlagen, du hast jetzt auch mehrfach den Begriff des Assets genannt. Klar, wir als Anbieter haben ein Tool auf dem Markt, es ist ein IT-Asset-Management. Wir sehen das ja auch immer als Grundlage der Informationssicherheit, geben das auch immer mit, weil ich ja mit einem effektiven Item tatsächlich robuste Informationssicherheitsstrategien erstmal prägen kann. Also ganz simpel gesagt, und das soll jetzt auch nicht so viel Eigenwerbung sein, aber einfach nur immer diese Frage, wenn ich einen umfassenden Überblick über meine Unternehmenswerte habe, über mein Anlagevermögen, über alle meine Güter, die ich so habe, also einen klassischen Asset, dann kann ich ja erstmal auf Basis davon sagen, okay, ich habe das jetzt systematisch erfasst, ich verwalte das, beginnt bei Hardware, geht über Software, geht hin zu Daten, kann aber auch Lizenzen betreffen. Nur wenn ich da einen wirklich umfassenden Überblick habe über diese, ich nenne es mal IT-Landschaft, kann ich ja auch sagen, okay, das habe ich und das will ich schützen.
Absolut.
Das heißt, klingt immer so trivial und ganz ehrlich, das ist es auch. Und trotzdem fragt man sich manchmal, warum zur Hölle machen das Leute in der Excel-Liste? Ja, ich weiß, ihr hört zu. Überlegt es euch, weil ich möchte ja Sicherheitsrisiken identifizieren. Deshalb spreche ich heute auch mit dir über das Thema, weil es geht ja um gezielte Schutzmaßnahmen.
Ja.
Und wenn ich jetzt innerhalb meines Tools drüber nachdenke, wie verknüpfe ich denn diese beiden Welten, diese IT-Assets und meinen Schutzbedarf mit einer gewissen Analyse, wenn ich weiß, was ich habe, weiß ich auch, wie ich es schützen kann. Das heißt, ich kann diese Kenntnis nutzen über alles, was an meinem Asset hängt. Verträge, Personen, natürlich auch so gewisse Fristen, die mit dranhängen, ist ja auch eine ganz wichtige Geschichte. Und ich kann wirklich präzise in eine, ich nenne es jetzt mal interne Schutzbedarfsanalyse gehen, mit der ich zum Beispiel auch auf euch zugehe und sage, hier, da habe ich jetzt den Wert und ich glaube, man nennt es ja die Kritikalität meiner Assets schon mal für mich bewertet. Und ich kann ja innerhalb meiner Organisation einfach priorisieren und sagen, welche meiner Ressourcen braucht jetzt welchen Schutz, welche braucht einen besonderen Schutz. Und jetzt kann ich natürlich nur für mich sprechen, das muss jeder für sich entscheiden und zum Glück machen das auch viele. Diese Priorisierung halte ich für essentiell, damit die Sicherheitsmaßnahmen eben dort konzentriert sind, wo sie für mich im Endeffekt den größten Nutzen bringen. Und dann habe ich wieder wunderschön die Kette geschlagen, außerhalb der IT, wenn ich so will, hin zur Geschäftsführung, hin zu denen, die quasi Interesse daran haben. Jetzt bringt es eben das, was wir vorhin mal angesprochen haben, diesen wunderschönen Punkt, bringt kein Geld, ist ein bisschen kurz gedacht als Argumentation. Hm. Es bringt Sicherheit, damit ich auch morgen noch Geld verdienen kann.
Genau.
Und alles, was natürlich danach folgt. Ne? Also wenn ich dann die Sicherheitsstrategie habe, die muss ja optimiert werden. Das heißt, auch so ein Item, das wirklich effizient aufgebaut ist, da geht es nicht nur um Identifikation und Klassifikation. Es geht ja auch um diese kontinuierliche Überwachung und Wartung. Hm. Das heißt, das muss mir ein Tool ja geben. Wiederum, das stellt für mich die Basis dar. Ich kann eine Schwachstelle frühzeitig erkennen. Weil, wie vorhin gesagt, nicht jeder hat ein Heartbeat-System, auch wenn es was Tolles ist. Aber ich muss ja proaktiv werden. Also ich bestenfalls, ich weiß, das gibt es selten, hätte ich am liebsten einen Mitarbeiter, der nichts anderes macht als Schwachstellen prüfen, den ganzen Tag drauf gucken ja. Und mir dann ganz schnell sagen, schau mal, hier gibt es ein gewisses Risiko, wie das Brettspiel. Und ich sehe da ein gewisses Potenzial für einen Sicherheitsvorfall. Das muss ja noch nicht passieren. Ich mache das nicht mehr reaktiv, wovor wir vorhin gewarnt haben, sondern ich gehe mal aktiv an das Thema im täglichen Doing dran, weil ich halt ein System habe, in dem ich sehe, da könnte es ein Problem geben. Mhm. Und dann kann ich gleichzeitig, und das ist ja wieder der Klasse-Brückenschlag am Ende, gleichzeitig fördert es mir auch die Einhaltung aller meiner Compliance-Vorgaben und ich reduziere gleichzeitig das Risiko von Verstößen, weil ich einfach sage, ich habe die volle Informationsmacht auch wieder in meiner Hand gegenüber, naja, irgendwo da hinten wird ein Laptop sein, da könnten noch ein paar Lizenzen drauf sein. Und ob da eine Sicherheitslücke ist, weiß ich nicht, aber ehrlicherweise, den haben wir zuletzt vor 3 Jahren geupdatet. Und ja, klar ist der im Netz, weil darauf laufen ja, schauen über mich, was weiß ich. Ja. Ja, oder 4, 5 Makros übereinander in diversen Excel-Listen auf verschiedenen Servern und das wird schon, das ist von der IT gemacht, das wird schon passen. Deshalb, vielleicht in einem Satz nochmal zusammenfassend, wenn wir über Informationssicherheit sprechen und wir reden über IT-Asset-Management, ist es in meinen Augen wirklich unerlässlich, dass man Unternehmen eigentlich erstmal diese Möglichkeit gibt, Ressourcen effektiv zu schützen, auf Bedrohung angemessen zu reagieren und, das war ja vorhin das große Thema, diese Sicherheitsstrategie auch zu entwickeln. Weil genau. Das darf ja nicht stehen bleiben. Das hast du eingangs wunderschön gesagt. Wir reden nicht über einen One-Time-Job. Das ist nicht, ich habe Durst, ich hole mir eine Cola und alles ist super. Das ist, jetzt muss ich noch mal checken, was passiert denn danach. Ich habe vielleicht auch morgen wieder Durst. Ich habe vielleicht noch andere Leute, die Durst haben. Cola ist vielleicht auch nicht so optimal. Es sind ja sehr, sehr viele Variablen dann in der Kette. Und das ist jetzt mein naives Verständnis, muss ja von Unternehmen zu Unternehmen, von Branche zu Branche und selbst von Kultur zu Kultur wieder bedacht werden, ja. Weil eben nicht alles in dieser Welt Schema F ist.
Absolut, ja. Ja. Also das ist tatsächlich auch etwas, wo wir ganz häufig als, ich nenne es mal Sparringspartner für unsere Kunden, auch da sind. Wir begleiten sowas tatsächlich über viele Jahre bei unseren Kunden mit. Also wir haben Kunden, bei denen sind wir jetzt fast schon seit Gründung im Wesentlichen mit diesem Thema unterwegs. Nicht in einer völligen Dauerbeschäftigung, wo ich vielleicht 3 Mitarbeiter in Vollzeit da sitzen habe oder so. Nein, überhaupt nicht. Aber wir sind mit denen immer wieder in Kontakt. Wir haben immer wieder die Reevaluierung der Strategie. Wir betrachten das nochmal. Wir versuchen natürlich auch die verschiedenen Reifegrade, die sich das Unternehmen dann unter Umständen setzt. Also ich hatte mal was von Sicherheitszielniveau gesagt am Anfang. Diese Ziele, die ich mir damit setze, die, wenn ich die erreicht habe, dann will ich ja vielleicht auch mir mein nächstes Ziel setzen. Also ne, Maturity Levels und so weiter, das sind alles schöne Begrifflichkeiten, über die wir wahrscheinlich noch stundenlang schwadronieren könnten, wir beide. Aber es ist genau so, wie du sagst, man muss das als lebendes Objekt betrachten irgendwo. Und Leben bedeutet, ich muss atmen, ich brauche was zu essen, ich brauche was zu trinken, ich kann vielleicht auch nicht jeden Tag das Gleiche essen, weil irgendwann hängt es mir zu den Ohren raus. Ich muss mich also auch immer mal wieder umgucken, passt das noch zu mir, was ich so habe? passen mir die Kleider noch, in denen ich stecke? Ist die Rüstung, die ich da aufhabe, noch adäquat oder macht sie mich vielleicht auch zu langsam mittlerweile? Also das sind ja alles Fragestellungen, denen ich mich einfach sehr offen stellen muss und vor allen Dingen sehr lösungsorientiert stellen muss. Und da schlägt sich vielleicht dann auch wieder die Brücke zurück zu Sun Tzu. Das ist ja 2500 Jahre her, wo der Mann das ungefähr geschrieben hat. Und es sind immer noch die gleichen menschlichen Themen. Und es werden sie wahrscheinlich auch in den nächsten 2500 Jahren noch so bleiben. Gut, das muss man jetzt mal mit der großen KI abwarten vielleicht. Aber ich lehne mich mal aus dem Fenster und denke, solange es die Menschen gibt, solange wird es diese Themen auch geben. Vielleicht in unterschiedlichen Technologiearten, in unterschiedlichen Welten. Ja, aber das Thema IT ist Technik, auch das halte ich für zu kurz gegriffen, dass das Thema IT ist vor allen Dingen menschlich. Und so muss man das betrachten, natürlich im Kontext dieser strategischen Thematik, aber eben auch auf einer Ebene, die der Lebensrealität entspricht.
Absolut. Ich entschuldige mich jetzt einfach schon für die bildliche Darstellung, die mir gerade durch den Kopf geistert, aber weil du die Ritter angesprochen hast. Man könnte ja quasi auch sagen, die IT ist immer auch eine Art Schutzschild für das Unternehmen. Mhm. Weil solange es nur die IT-Abteilung gibt, und das ist ja in den meisten Unternehmen tatsächlich der Fall, ist es eben bei denen auch der Punkt, ich muss die Angreifer irgendwie abblocken, ich muss eine gewisse Barriere darstellen und muss ja währenddessen noch untersuchen, was da eigentlich passiert. Das sind ja alles Parallelprozesse. Und da du die Ritter angesprochen hast, da du die Ritter angesprochen hast und die Rüstungen und ich witzigerweise den Nachnamen habe und natürlich als Kind drauf abgefahren bin.
Jetzt hast du mich aber erwischt.
Ich sag mal so, jeder Ritter hatte gewisse neuralgische Punkte in seiner Rüstung. Mhm. Gehen wir davon aus, goldener Ritter oder weißer Ritter, schillernde Rüstung, voll bepackt, ne, ja, mit so einem Harnisch. Das Ding wiegt auch noch 40 Kilogramm. Wer es mal getragen hat, weiß, was das für ein Spaß ist. Und dazu gibt es noch meistens ein Langschwert. Aber worauf ich hinaus will, der Ritter hatte eine Sache, der war er sich bewusst, bevor er in jede Schlacht, in jedes Turnier gegangen ist. Das sind die neuralgischen Punkte. Hat er so nicht genannt, das ist mir klar, aber Schwachstellen. Genau. Ich weiß genau, wie nennt man es bei einer Rüstung? Ne? Also der Punkt der Naht, da wo die Arme zur Brust gehen, der Bereich am Hals und natürlich auch der Bereich um die Hüfte rum, wo es dann zur Hose geht. Neudeutsch, er hatte eine gewisse Security Awareness.
Ja, genau.
Er hatte ein Bewusstsein, das wird kein Mensch so genannt haben, das ist klar. Aber er hatte ein Bewusstsein, wenn ich die Lanze jetzt in den Arm kriege, dann war es das. Wenn ich es genau in diesen Schlitz in meinem Helm kriege, dann bin ich blind. Mhm. Das heißt ja auch, er hat ein gewisses Sicherheitsbewusstsein, können wir wieder wunderschön übertragen auf Unternehmen, wie wird das gefördert, wie wird das geplant. Und das ist, glaube ich, auch der andere Punkt, Planung. Darüber haben wir ja vorhin so ein bisschen bei der Strategie gesprochen. Wir hatten es auch über die Rolle des Mitarbeiters und was muss denn eigentlich der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin bedenken. Und ich glaube, Planbarkeit, also allein die Möglichkeit, im Vorfeld darüber nachzudenken, weil wir wollen ja auch dahin, die Verantwortung muss zu jedem zurück, in die Hand der Person, die da sitzt. Und das soll gar nicht so negativ klingen. Ich liebe den Begriff der Partizipation. Ich will die Leute ja mitnehmen. Mhm. Ich will ja bewusst, auch auf einer höheren Ebene, will ich ja, dass meine Mitarbeiter eine Verantwortung haben, die nicht nur übernehmen, sondern die auch gerne übernehmen und vielleicht auch mitdenken. Weil dann habe ich eins geschaffen, ich habe das Thema mal rausgerissen, raus aus der reinen IT-Abteilung, also auch wieder umgangssprachlich gesagt, raus vom Knappen, der halt jeden Scheiß für mich machen muss, alles tragen muss, für alles verantwortlich ist, aber eben auch hin zu allen anderen, die da sind, die um mich rumwuseln und vor allem bei mir selbst. Dass ich mir mal klar mache, was habe ich denn in diesem, nehmen wir das Schachbrett, weil es halt auch wieder passt, welche Rolle habe ich in dem Ganzen, wie kann ich mich bewegen, was sind meine vorgegebenen Wege, was passiert, wenn es passiert, also wenn wir jetzt die Königin verlieren, ist es halt ein anderes Spiel, ne? Die Türme sich bewegt haben, es ist anders, wir sind die Schritte gegangen, wir haben die Strategie noch irgendwie im Hinterkopf, müssen aber taktieren, so jetzt haben wir das alles nochmal abgehakt. Und an der Stelle habe ich doch wieder dieses Bewusstsein, wie kann ich mich bewegen, wie gehe ich bewusst keine unnötigen Schritte oder falschen Schritte, um diese Sicherheit auch von den Leuten links und rechts von mir nicht zu gefährden. Und das ist natürlich eine katastrophale Frage, die ich dir jetzt da vor die Nase setzen kann. Aber wie schaffe ich das? Wie schaffe ich dieses Sicherheitsbewusstsein im Unternehmen wirklich sowohl zu fördern als auch planbar zu machen?
Mhm. Ja, das ist wirklich eine gute Frage und ich fand unseren Übergang vom Ritter zu den neuralgischen Punkten grandios. Das haben wir nicht geskriptet oder sowas, ne? Ich glaube, das muss man an der Stelle nochmal sagen.
Nee, das
Aber
muss man leben.
das ist genau das Thema. Es ist ja, sich diesen Risiken bewusst zu sein, das ist ja Risikomanagement, da sind wir wieder. Und das ist ja auch wieder so ein strategisches Thema. Also, um es mal kurz zu machen, NIS 2 ist auch 80% Risikomanagement. Weiß, da wird mir jetzt der eine vielleicht auf den Kopf hauen für oder sowas, aber damit kann ich leben. Security Awareness, ja, Sicherheitsbewusstsein. Das ist eine Sache, ich glaube, die muss gefördert werden, indem man das Thema auch interessant macht, indem man das spannend gestaltet. Ich glaube, es gibt auch hier wieder kein Allheilmittel. Ich glaube, alles, was man dort macht und tut, es gibt ja verschiedene Cloud-Portale oder Web-Portale, wo sowas geschult wird. Es gibt Videos, es gibt diese Phishing-E-Mails von Anbietern wie SoSafe und so weiter. Das sind tolle Sachen und ne, also insofern auch nochmal Grüße an die Nachbarschaft an der Stelle. Aber das sind natürlich auch alles Einzelmaßnahmen wieder. Und wie bringe ich das in meinen Gesamtkontext? Ich glaube, das ist zum einen auch wieder abhängig von der Unternehmenskultur. Also bin ich vielleicht das junge, hippe Startup, was alle paar Wochen so seinen Business-Lunch dann miteinander hat. Kann ich dort vielleicht gewisse Sachen einweben, die ich auch gerade aus der Geschäftsleitung, aus dem IT-Vorstand und so weiter dort mitbringe? Kann ich das vielleicht auch auf eine spielerische Art und Weise machen? Das wird vielleicht bei dem anderen Unternehmen, was vielleicht sehr konservativ ist, altmodisch, wo vielleicht auch altersmäßig von der Belegschaft her einen ganz anderen Zustand vorfinde, eher nicht funktionieren. Ich habe mal, wo wir das Thema Security Awareness auch bei einem Kunden angesprochen haben, gesagt, keiner findet Mord geil, aber irgendwie guckt jeder Tatort. Das ist so ein bisschen dieses Prinzip auch. Also wenn wir zu dem Thema Security Awareness bei Kunden sprechen, wenn wir auf Vorträgen sind oder ähnliches, wenn wir dieses Thema fördern wollen und unsere Kunden dort beraten, dann kann ich immer nur dazu raten, das Thema spannend für die Kunden oder für die Belegschaft, für die Leute zu machen, dass die vielleicht auch persönlich noch was davon haben. Ganz viele Leute aus der Belegschaft sind in solchen Szenarien immer im Nachgang auf mich zukommen und gesagt, ich habe da privat die und die E-Mail gekriegt und ich hatte privat das und das. Meine Frau hatte Also die versuchen natürlich auch, und das ist völlig legitim und das ist, glaube ich, auch gut so, das auf ihre persönliche, privaten Umstände zu übertragen. Auch die meisten Leute machen Online-Banking, die meisten Leute schreiben E-Mails, die meisten Leute haben vielleicht irgendwie ein sozialen Medienprofil oder was auch immer. Auch die sind Party oder Akteure in ihrer IT-Welt. Und in diesem Zuge auch mal über die Hintergründe zu sprechen, wie sehen eigentlich so Leute aus, die solche Hacks organisieren. Das sind nicht nur die gelangweilten Studenten, das sind ja in den allermeisten Fällen auch organisierte Kriminalität. Das sind staatliche Akteure. Also da sind wir fast schon wieder bei James Bond so ungefähr, bloß in der digitalen. Aber das ist ja verdammt spannend, wenn man mal drüber nachdenkt. Ja, also so NDR und so Beiträge über die Soko irgendwas und hier die Einsatz XY, das sind ja Highlights auf YouTube. Und das gibt es eben im Digitalen auch, in einer ganz anderen Art und Weise, aber am Ende des Tages, und auch dort wird es wieder sehr, sehr menschlich, geht es um die Kohle. Ja, um die Kohle und um die Macht. Und dafür werden in Nordkorea eben die und die Maßnahmen durchgeführt, damit der Kim an seine Kryptomillionen kommt, um was auch immer zu tun. Die Chinesen, Iraner, die Amerikaner, alle spielen irgendwo ihr Spiel und dazwischen gibt es dann eben auch noch die Mafia, die mehr oder weniger groß organisiert ist, die Leute dazu zwingt, mit gefälschten EC-Karten an Geldautomaten massenhaft zu gehen, um aus der digitalen Welt irgendwann mal in die physische damit zu laufen. Also dieses ganze Thema hat ja unglaublich Gewicht, Potenzial, Schaden, wie auch immer man das nennen möchte. Aber ich glaube, es mangelt an einer Sache nicht und das ist, dass es spannend ist. Und wenn du das spannend rüberbringst und aber auch die Risiken klar benennst, deutlich machst, haptisch machst auch, ich glaube, dann brennt sich das auch vielleicht mehr ein, als wenn ich mich durch die 18. webbasierte Schulung klicken muss, wo ich schon gar nicht mehr die Fragen lese, weil ich schon achtmal gesehen habe. Was nicht heißt, dass das nicht auch seinen Platz in der Welt hat.
Absolut, ich gebe dir da völlig recht. Ich glaube, was du auch meinst, ist, man will ja auch weg aus dieser gewissen Monotonie, auch weg von diesem, sage ich auch immer gern beim IT Asset Management oder auf Deutsch Inventarverwaltung. Das ist ein Thema, das hat eine gewisse Patina angesetzt. Das ist nicht unbedingt das sexieste Thema, aber du hast gerade eine Sache gesagt, die versuchen wir bei uns auch. Dieses Haptische, ich möchte das Thema greifbar machen und das gerne für eine möglichst breite Zielgruppe, damit eben auch wieder verstanden wird, dieses Thema geht ja jeden was an. Und witzigerweise, ich habe gerade noch mal überlegt, auch dieses Thema, ich sage einfach mal, was ich im Kopf habe, soll jeder damit machen, was er denkt. Es gab in den 80ern, also von 87 bis Mitte der 90er, 96 war es, glaube ich, die Teenage Mutant Ninja Turtles. Der eine oder andere erinnert sich dran. Wofür steht eine Schildkröte? Ne? Weil das sind ja die Hauptakteure. Normalerweise, die haben Panzer, gewisses Sicherheitsgefühl und dann kämpfen die natürlich und essen Pizza, ist ja cool. Aber der Böse, jetzt muss ich überlegen, wie hieß er? Shredder.
Ja.
Der böse Shredder hat damals schon die Welt unterjochen wollen, indem er einen Supercomputer gehackt hat. Und das hat er womit gemacht? Ne? Mit einer verdammten Floppy-Disk. Jetzt weiß ich genau, die Hälfte der Leute, die hier zuhört, weiß noch, was eine Floppy-Disk ist. Der anderen Hälfte will ich es gar nicht erklären. Das ist eine Sache, die ist weit älter als die CD. Das und ja, ich bin so alt. Ich bin so alt, genau. Ihr kennt das Symbol. Ihr habt das mal gesehen. Aber was das ist, ich sage jetzt nicht, dass ich mal eine Kiste hatte für was war es? Monkey Island gab es, glaube ich, Floppy-Disks. Ja, die muss man immer austauschen, damit das Videospiel läuft. Aber das muss man sich mal überlegen. Also was ich ausdrücken will, Zeiten ändern sich. Damals hatte man sogar in der Popkultur diese Idee, eine Floppy-Disk, die kann so viel Schaden verursachen durch, damals war es, glaube ich, einfach simpel ein Virus. Ne? Heute wären es andere Möglichkeiten. Aber das reinstecken, du hast Schadsoftware drauf und zack ist die Welt auf einmal böse. Der Grundgedanke ist, glaube ich, dort drin. Der Grundgedanke war im Mittelalter, der Grundgedanke ist im Risiko, der Grundgedanke ist heute. Man muss immer überlegen, welchen, ich nenne es mal Parteien, ohne es politisch zu meinen, einfach nur welche Interessensgruppen, wem vertraue ich, in welcher Disziplin, in welcher Ebene, weil auch das Thema digitale Souveränität wird immer wichtiger. Wir schauen heute mehr denn je da drauf, wo kommt denn etwas her? Ja. Das beginnt bei der Kleidung, wo ich mittlerweile gewisse Länder für mich persönlich ausschließe, weil ich weiß, wie die Arbeitsbedingungen sind. Das geht rüber zu, was weiß ich, Sportartikelmarken, die ich nicht kaufe, weil bei der einen oder anderen würde ich sagen, von Kinderhänden für Kinderhände. Muss auch nicht unbedingt sein. Also wir leben ja schon, man kann es jetzt Vogue nennen, man kann es aufgeklärte, modernere Welt nennen, aber wir gehen ja schon relativ offen mit dem Thema um. Und ich glaube, das ist auch in diesem Thema wichtig, einfach nochmal zu erwähnen, ja, mir fällt es nicht besser ein, als so, wie es mir halt auf der Zunge liegt. Ich würde Stand heute weder dem russischen noch dem amerikanischen Markt zu sehr vertrauen wollen, weil es eine ganz einfache Sache ist. Das ist eine politische Spannung. Das gehört auch zu einer gewissen, ich nenne mal, unternehmerischer Selbsteinschätzung. Muss man ja auch immer intern evaluieren. Wie will ich mich da eigentlich positionieren? Was ist mein Sicherheitsstatus? Wenn einer dieser Global Player sagt, er hat keine Lust mehr und Deutschland ist so wie ein Spielball dazwischen, die können den Hahn abdrehen. Und dann haben wir wieder dein Bild von vorhin. Die IT ist ja quasi der Stromstecker des Unternehmens. Ja, wenn nichts aus der Leitung kommt, dann kann ich da ganz schwer was machen, egal wie gut ich bin.
Ja.
Und ich glaube, dieses Thema, so hässlich das ist, hat halt auch so eine gewisse Bedrohungslandschaft geboren. Weil auch hier frage ich gerne wirklich jede Person, die uns heute zuhört, wer von uns hat denn eine AVV mit Microsoft geschlossen? Und mir geht es nicht gegen das Unternehmen, mir geht es nur darum, nach europäischem Recht sind eigentlich nahezu alle Verträge zumindest mal zu hinterfragen, weil eigentlich ist es ein Standard, eine Datenschutzverordnung und ich sage auch mal, gut, kann man ja ausrollen, technische organisatorische Maßnahmen, was es da alles gibt.
Ja,
ne?
Ja.
Eigentlich sind das die wichtigsten Sicherheitsmaßnahmen, wenn es rein um ja auch dieses Administrative geht. Und viele, viele, viele Unternehmen haben halt eine Marktpräsenz, ich will nicht Monopol sagen, aber eine Marktpräsenz, bei denen einem schon ein bisschen mulmig wird, weil auch die gehen durch einschlägige Medien, auch die haben Sicherheitsvorfälle, auch die haben Produkte auf dem Markt, wo, wenn man etwas hinter diese Schablonen guckt, man sich fragen muss, was bei denen denn teilweise läuft. Einfach nur um ein Beispiel nochmal konkret zu nennen. Als Microsoft 365 auf den Markt kam damals, ist ja ein Begriff immer wieder wunderschön durch die Gazetten gegangen und das war Microsoft 364, weil es mal einen kleinen Ausfall gab aufgrund einer Sicherheitslücke. Und die Erreichbarkeit war eben kein ganzes Jahr, sondern ganzes Jahr minus ein Tag. Das wurde natürlich mit Humor genommen und ich hoffe, man hört raus, dass ich auch versuche, das ein oder andere Thema ein bisschen humoristisch rüberzubringen, damit es greifbarer wird, damit es nahbar ist. Aber trotzdem, Es war jetzt nicht so, dass millionenfach die Verträge gekündigt wurden. Im Gegenteil, Microsoft ist heute erfolgreicher als vor 10 Jahren, noch weit erfolgreicher als vor 20 Jahren. Und wer am Ende profitiert, ist eigentlich auch klar. Und deshalb finde ich es einfach ganz wichtig, dass man das eben auch mal erwähnt hat, gerade beim Thema Informationssicherheit, beim Thema Sicherheitsgrundlagen. Einfach wirklich drauf schauen, was habe ich, was brauche ich, und es klingt halt immer so abgedroschen, aber ich will doch einen verlässlichen Partner an meiner Seite.
Ja.
Ob das jetzt privat ist, ob das beim Pearl Index ist, das soll jeder selber entscheiden. Aber so grundsätzlich, ich muss mich doch auf andere verlassen können. Und das gerade in einer Arbeitsbeziehung, glaube ich, noch weit mehr, als man es teilweise so auf dem Schirm hat. Weil wir haben vorhin über IT-Abteilung gesprochen, IT-Abteilung. Es ist ja mittlerweile auch schon eine gängige Praxis geworden, dass man die immer mehr exkludiert aus den Unternehmen, dass man die zukauft, Nearshoring, Offshoring,
ja.
Gewisse, ich sag mal, Systemhäuser übernehmen das ja auch. Das ist ja auch okay. Das will ich gar nicht kaputt reden. Nur die Kernfrage für mich ist eben immer, wie ist diese Zusammenarbeit? Habe ich das hundertprozentige Vertrauen? Die Idee ist gerade geboren bei dem, was du gesagt hast, weil eigentlich, was ich mir wünschen würde, wäre sowas wie ein regelmäßiger Tag. Man trifft sich und bespricht einfach mal, sei es wirklich sowas wie aus der Popkultur, ne? Da hat der Shredder halt Floppy Disk. Oder da ist halt mal auf irgendeinem Parkplatz ein USB-Stick und darauf steht halt Urlaubsfotos vom Chef.
Ja, absolut.
Eigentlich genauso konkrete, möglichst plakative Beispiele,
genau.
Damit jede Person, jede Dame, jeder Herr, jedes Kind, das da gesessen hat, natürlich zum einen ein bisschen abgeholt wurde, das ist auch wichtig, aber auch nach Hause geht und einfach diese Sache fürs Privatleben im Hinterkopf hat. Ich habe da was gefunden, aber ich glaube, das ist nicht so gut. Und deshalb auch mein Wunsch, einfach nochmal hier gesagt, wenn ihr euch bei etwas unsicher seid, geht doch einfach mal zu eurer IT und sagt, hey, ich habe da was gefunden, das kommt mir ein bisschen komisch vor. Ne? Sei es Scam, sei es Spam, sei es was, weiß ich, irgendeine Sache. Und wenn es, gut, gehen wir nochmal auf Basis zurück, wenn es eine E-Mail ist mit einer ganz komischen URL, URL ist oben in der Leiste die Adresse, die da steht, und da steht vielleicht nicht mehr PayPal, sondern da steht PayPal. Fragt doch mal euren ITler, was das sein könnte.
Mm. Ja, das sind wichtige Worte. Lustiger wird es dann auch noch, und ich will jetzt aber auch nicht zu viel aus dem Nähkästchen plaudern, wenn du Kunden hast, die dir erzählen, dass Lieferanten gehackt worden sind und dass die von denen valide E-Mails allerdings mit maliziösen Anhängen bekommen. Dann stimmt nämlich die URL komplett und der Anhang sieht auch gut aus, bloß der Inhalt ist böse. Also an den Stellen wird es dann echt böse, um es mal so zu sagen. Da müssen nicht nur technische, sondern auch organisatorische und menschliche Sicherheitswelle ja auch irgendwo miteinander funktionieren. Auf der anderen Seite, wie du auch sagst, ja, Abhängigkeit von großen Dienstleistern, Microsoft, Windows, wenn die sagen würden, ist nicht mehr, dann ist nicht mehr. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, unsere ganzen globalen Lieferketten sind ja so miteinander verzahnt. Also das ist, glaube ich, wirklich ein Thema für eine Kiste Wein so ungefähr. Das will ich auch gar nicht aufmachen, dieses Thema. Auch auf einer technischen Ebene, ich glaube, das haben wir gerade auch mit Edward Snowden oder wo auch the Shadow Brokers dann so einige NSA-Exploits geleakt haben, eindrücklich erfahren. Also zumindest ist mir das damals auch nochmal wirklich richtig ins Gehirn gebrannt worden. Da sitzen Organisationen mit unendlich Ressourcen, die wahrscheinlich die klügsten Köpfe der Erde irgendwo beschäftigen und die dafür, die einzig und alleine an neuen Schwachstellen entwickeln, die noch nicht bekannt sind. Und damals kam zum Beispiel Eternal Blue raus. Das ist im Prinzip eine Schwachstelle auf SMB, also das Protokoll, was wir und ihr wahrscheinlich alle irgendwo kennt und was für File-Server da ist und was in der gesamten Windows-Welt unglaublich verbreitet ist. Und für dieses Protokoll haben die ein Exploit entwickelt, was zu der Kompromittierung des Systems vollständig geführt hat. Also wenn solche großen, standardisierten, weltweit verbreiteten Protokolle, Dienste, wie auch immer man das nennen möchte, durch solche Organisationen, und davon kann man schon ausgehen, entsprechend kompromittiert sind, dann ist die Frage, in welcher Welt wir da überhaupt leben. Das führt aber dann auch wieder sehr in Rabbit Holes und vielleicht auch in gewisse Verschwörungsgedanken rein, die man sich in der Realität, in der wir jetzt hier unterwegs sind, nämlich in der strategischen und in der Informationssicherheit, natürlich auch nicht allzu sehr irgendwo in den Kopf setzen darf. Das ist ja klar, keine hundertprozentige Sicherheit. Ich kann heute aus dem Büro rausgehen nach dieser Podcast-Folge und von oben fällt ein Ziegel, weil einer nicht aufgepasst hat und dann gehen mir die Lichter aus und dann war es das. Ja, aber mit dem Gedanken renne ich ja auch nicht 24/7 rum, sondern ich versuche eine schöne Zeit mit meinen Kindern heute noch zu haben und was Gutes zum Abend zu essen und dann vielleicht früh schlafen zu gehen. Weiter reicht mein Plan nicht. Meine Strategie ist, dass irgendwo alles gut geht und ja, wie vielleicht jeder Vater und Familienmensch irgendwo das so hat oder ja, dass man irgendwo Spaß im Leben vielleicht auch nochmal hat und die Welt ein bisschen besser hinterlässt, als man sie vorgefunden hat.
Absolut, schön ausgedrückt. Ich glaube, das Einzige, was man wirklich noch an der Stelle ergänzen kann, ist einfach nur der eine Punkt. Man darf sich auch bei so Begriffen wie Sicherheitslücken natürlich eine Sache nicht unbewusst lassen. Es geht halt wirklich um Kriminalität bei vielen Dingen, ne? Und damit meine ich jetzt nicht Microsoft, Gottes Willen. Aber klar, ab einer gewissen Größe kannst du nicht mehr alles zu 100% beobachten. Das heißt, immer irgendwo gibt es eine Mini-Hintertür, durch die man rein kann. Wie gesagt, wer sich dafür interessiert, entweder Fachbeiträge von uns lesen oder gerne auch einfach mal so recherchieren. Man findet sehr, sehr viel. Was weiß ich, nehmen wir den Apache-Server, was man da zuletzt zum Beispiel hatte. Es sind ja immer Kleinigkeiten, ne? Die Frage ist, wie viel kriminelle Energie steckt da drin? Was für monetäres, politisches Interesse steckt da drin? So kann man es ja auch beschreiben. Mhm. Dass ich mir wirklich die Arbeit mache, diese Bedrohungslandschaft so hart zu penetrieren, dass ich mir das ansehen kann. Ich glaube, für die meisten ist es deutlich attraktiver, zum Beispiel auf ja, den Mittelstand zu gehen, auf deutsche Unternehmen zu gehen, auf DAX-Kunden zu gehen, wo man eben sieht, die kann man beispielsweise auch um Geld erpressen oder sonstiges.
Ne? Klar.
Gibt es ja auch. Weil das hatten wir an einer ganz anderen Stelle. Der CEO-Fraud, also der Betrug dadurch, dass jemand suggeriert, er wäre auf einem C-Level unterwegs, der ist in den letzten, jetzt muss ich überlegen, wir haben 2025, der ist in den letzten 5 Jahren mehr als verdreihundertfacht.
Ja.
Das heißt aber auf gar keinen Fall, und das betone ich gern, das heißt auf gar keinen Fall, dass es vorher wenig war. Das heißt nur, man spielt mittlerweile extrem damit, dass die Unternehmen meist historisch gewachsen sind, dass alles ein bisschen komplizierter wird, dass es verschiedenste Unternehmensstrukturen gibt und dass meistens, das ist jetzt eine Vermutung, die Basis zu weit vom Überbau weg ist. Das heißt, dass der kleine Mitarbeiter vielleicht auch gar nicht weiß, wie der Chef aussieht. Mhm. Und dann hat man natürlich eine ganz andere Ebene, in der man wunderschön die Kerbe schlagen kann und sagen, och, warum machen wir das nicht datengetrieben und nehmen den jetzt mal richtig aus, aber nicht zu viel. Wir lassen ihn nur ein bisschen bluten, Mikrotransaktionen ganz, ganz klein, hier und da mal ein paar Daten. Und die meisten Probleme, das gibt ja auch das BSI immer zu erkennen, werden erst Jahrzehnte später aufgedeckt, weil wir in Deutschland halt auch noch eine gewisse Kultur haben, ja, ich möchte mal sagen, eine Schamhaftigkeit. Man möchte auch gar nicht sagen, ja, wir sind Opfer geworden. Mm. Das ist bei uns tatsächlich drastischer als in anderen Märkten. In Amerika geht man komplett anders damit um.
Ja.
Da geht man viele Themen offensiver und aggressiver an, auch dieses. Aber ich finde es halt einfach spannend, dass man sich klar machen muss, jeder kann betroffen sein. Und das sagt auch die Polizei in anderen Themen, sagen sie aber auch in genau diesem Thema im Privatbereich. Jedem soll das klar sein, jeder kann Opfer sein. Man muss auch überhaupt nicht irgendwie, ja, man muss da keine Plattform für bieten oder ähnliches.
Nein, du musst ja nicht mal fahrlässig gehandelt haben. Auch meine privaten E-Mails und davon habe ich einige und die sollte man vielleicht auch mal ab und zu wechseln, sind bestimmt in zig geleakten Datensätzen drin. Was ist die Erkenntnis daraus? Ja, ich sollte vielleicht nicht immer das gleiche Passwort verwenden, damit es nicht noch schlimmer wird. Ne? Also das sind ja schon so gewisse Maßnahmen, die man daraus für sich selber auch ableiten kann. Und du hast absolut recht. Es ist ja nicht so, dass die Angreifer immer die NSA sind oder der russische Geheimdienst oder sowas. Die Angreifer suchen sich natürlich auch bewusst die Opfer aus, die sie am leichtesten kompromittieren können. Wenn du dich unattraktiv machst, wenn du deine Systeme gehärtet hast, du hast deine Angriffsfläche reduzierst, du hast irgendwo deine Hausaufgaben, um es mal kurz zu machen, halbwegs gemacht, dann guckt der Angreifer, dreht sich 2 Grad weiter und ist beim nächsten, wo er sagt, oh Mensch, da steht ja Tür und Tor offen. Das ist ja Admin so ungefähr, ne? Username und Passwort sind dann Admin und dann so, das ist das erste Türchen, ja. Von da aus geht's weiter. geht ja auch. Es gibt andere Kampagnen, die Chinesen fahren das teilweise so, die sagen so, jetzt nehmen wir dieses Jahr die deutschen Maschinenbauer aufs Korn und dann werden alle Maschinenbauer versucht anzugreifen. Die haben noch gar keinen Plan, was sie damit machen wollen, aber sie haben schon mal den Zugriff. Und das ist, wie du sagst, ich will gar nicht wissen, wie viele Schläfer irgendwo schon in den Systemen sind, die wir noch nicht sehen, die noch nicht aktiv sind, wo aber schon irgendwas passiert ist und wir sehen es nicht, wir wissen es nicht, weil wir überhaupt nicht wissen, wo wir hinschauen sollen. Das ist ja auch wieder die Komplexität und der Masse dieser Thematik geschuldet. Und deswegen, jetzt verstehst du auch nochmal, warum dieser Keep-it-Simple-Ansatz da so ist, umso mehr Komplexität ich mich ja mir ja auflade, umso weniger sehe ich ja auch wieder. Das ist ja das Gleiche mit dem Asset-Management, wenn ich das nicht habe, wenn ich meine Systeme nicht kenne und die Abhängigkeiten dazu, dann kann ich sie nicht schützen. Umso mehr Stacheldraht und Zeug ich um mich gemacht habe, umso weniger sehe ich auch vielleicht, aus welcher Richtung das Ganze kommt oder wo es grundsätzlich herkommt. Ne? Insofern ja, es ist natürlich ein Thema, was mannigfaltig ist, was vielseitig ist, was komplex ist, was sich aber lohnt anzugehen, da bin ich fest von überzeugt und was auch eine Menge Spaß machen kann anzugehen. Ich glaube, wir haben ein sehr gutes Verhältnis mit unseren Kunden und wir lernen auch zum Beispiel sehr viel von unseren Kunden. Die Kunden lernen hoffentlich auch viel von uns. Aber es ist ein Miteinander und ein Profitieren voneinander, was auf einer Vertrauensbasis eben basiert, die ich jetzt aus wenigen anderen Branchen kenne. Also unser Kapital ist ja auch unsere Integrität. Wenn wir nicht integer wären, und wir sind an zahlungsverkehrrelevanten Systemen von Großbanken in Deutschland unterwegs, dass wenn die ausfallen, hier die Hälfte der Leute kein Geld mehr holen kann, Automaten. Da musst du eine gewisse Vertrauenswürdigkeit ja haben. Du musst ein gewisses Mindset haben. Und du musst gleichzeitig, gerade im offensiven Bereich, trotzdem diese kriminelle Energie mitbringen, um zu denken wie ein Angreifer. Und das macht natürlich auch den Job spannend. Und deswegen suchen wir natürlich auch händeringend, wie wahrscheinlich alle anderen, nach guten Leuten. Fachkräftemangel, klar, das ist auch wieder so ein IT-Thema, worüber wir vorhin gesprochen haben, ne, dass das ja verstärkt. Aber diesen Herausforderungen kann man sich auch mutig stellen, denke ich. Ich bin, wie gesagt, eher jemand, der die Flucht nach vorne antritt, die Lösung sucht und lösungsorientiert unterwegs ist, nicht problemorientiert und das Beste draus macht.
Ich glaube, das ist auch wirklich die gesündeste Einstellung, die man zu dem Thema haben kann. Du hast es vorhin ja so schön auch gesagt mit dem Korn, kann man auch auf Hafer austreiben. Ich überlege gerade, wie der richtige Begriff ist, Data Crawler, Data Harvester. Auch das ist ja so ein Thema, wenn du Richtung Data Mining überlegst. Sehr, sehr viele Daten können im Netz analysiert werden. Niemand kann zu 100% sagen, was damit passiert. Ist auch so ein Thema. Ne? Ist einfach so ein Thema, aber gut. Wunderschönes Thema für einen anderen Tag.
Für einen anderen Tag, genau.
Weil wir sind tatsächlich schon weit fortgeschritten in der Zeit, Darius, und es macht mir sehr viel Spaß mit dir. Ich könnte das ewig weitermachen. Aber eine Frage brennt mir ja trotzdem noch auf der Seele und du hast es gerade schon so angekratzt.
Jawohl.
Wenn wir von den Zukunftsperspektiven sprechen, die Informationssicherheit ja letztendlich bietet, aber auch so ein bisschen die Herausforderungen, die vor uns stehen. Was würdest du denn sagen, so mit der Erfahrung, die ihr auch bei Protforce gemacht habt, welche globalen Faktoren beeinflussen denn die Informationssicherheit von Unternehmen wahrscheinlich auch in näherer Zeit?
Ja, globale Faktoren. Du hattest das vorhin mit den Blöcken schon angesprochen. Die politische Situation ist natürlich eine entscheidende Situation, denke ich mal irgendwo. Dass die Chinesen die westlichen Staaten angreifen beispielsweise. Also es sind ja mehrere Blöcke, die da gegeneinander und wie auch immer agieren. Das ist eine Sache, die ja schon seit Ewigkeiten läuft. Ich glaube, jeder, der sich in diesem Bereich irgendwo damit beschäftigt, versteht auch teilweise nicht, wieso im physischen Leben so freundlich miteinander umgegangen wird und in der digitalen Welt versucht man sich da gegenseitig den Kopf irgendwie abzuhauen. Also das ist so, sind so, so paradoxe Zustände, die natürlich mit jedem Konflikt aber auch zunehmen. Ukraine-Russland-Konflikt beispielsweise hat ja auch dazu geführt, dass wir massiv mehr Angriffe hier auch in Europa, in Westeuropa vor allen Dingen und auch in Osteuropa erlebt haben. Das heißt, wir haben das politische Thema, was ja momentan eher nicht so nach Entspannung riecht, aber wer weiß. Und wir haben natürlich auch irgendwo ein sozioökonomisches Thema, weil was treibt Kriminalität an? Armut. So. wenn ich vielleicht nicht das Glück gehabt hätte, hier in Deutschland in einer guten Situation auf eine Schule gehen zu dürfen und eine Ausbildung machen zu dürfen und die Gelegenheit überhaupt nicht bekommen hätte, mich dahin zu entwickeln, wo ich mich hin entwickelt habe, dann wäre ich vielleicht auch in der organisierten Kriminalität als Black Hat oder irgendwie Hacker unterwegs und würde mir da meine Brötchen verdienen, weil ich das vielleicht dann als meinen Weg sehe, mich zu ernähren oder vielleicht reich zu werden, je nachdem, was man so für persönliche Ziele hat. Ich glaube, da möchte ich gar keine Aussage zu treffen, weil meine Glaskugel ist kaputt. Ich glaube, wovon wir ausgehen können, ist, dass wir, umso weiter wir technologisch fortschreiten, und das hat man, glaube ich, auch in den letzten Monaten oder eineinhalb Jahren auch schon über gerade die verstärkten und verbesserten Phishing-E-Mails gesehen, was das Thema künstliche Intelligenz angeht oder Large Language Models. Ich glaube, das ist nochmal sehr, sehr interessant, weil eine massive Aggregation von Informationen dort stattfindet. Also Google war für mich, oder Suchmaschinen, ist ein mächtiger Meilenstein gewesen. Ich glaube, wenn man ChatGPT, LeChat, Manus, wie sie alle heißen, zusammennimmt und nochmal auf eine Ebene höher bringt, das kann extrem interessant werden. Ich sage jetzt nicht bewusst gefährlich, weil es sind ja immer, eine Technologie ist ja immer ein zweischneidiges Schwert. Sowohl für die Angreifer als auch für die Verteidiger. Und das halte ich auch nach wie vor für sehr interessant. Das wird aber sicherlich nicht das letzte Wort im Satz gewesen sein, was das angeht. Ja.
Das würde ich trotz allem tatsächlich als unseren letzten Satz wahrscheinlich schon betrachten, Darius. Wir sind tatsächlich am Ende der Zeit angekommen. Es war mir eine regelrechte Freude. Vielen herzlichen Dank.
Danke.
Trotz allem, zum Abschluss möchte ich dich natürlich noch fragen, wir haben jetzt natürlich 1,5 Stunden über das Thema gesprochen. Wie kann man jetzt weiterkommen, wenn man jetzt das Interesse hat und möchte einfach mit euch ins Gespräch kommen, möchte vielleicht auch das Thema nochmal vertiefen, hat vielleicht auch ein gewisses Interesse für das eigene Unternehmen oder für Unternehmen, die man betreut. Wie sind denn die Schritte?
Wenn man mit uns in Kontakt treten möchte, www.podforce.de oder podforce.de reicht, glaube ich, oder ja, auf der Webseite sieht man entsprechend unsere Telefonnummern, E-Mail-Adresse, was Kontaktformular haben wir, glaube ich, auch. Erscheine ich jetzt laienhaft irgendwo, was das angeht, ne? Aber das ist ja bei meinen Kollegen natürlich. Wir bieten natürlich auch gerne Pitches an, Vorstellungen, aber auch die Möglichkeit, mit uns einfach mal eine Stunde unverbindlich zu telefonieren, beziehungsweise in einen Teams- oder WebEx-Call zu gehen, je nachdem, was es beliebt, sich über unsere Dienstleistung zu informieren oder vielleicht auch zu konkreten Themen schon mal was abzufragen. Ist ja völlig in Ordnung, wenn man sich vielleicht auch bei uns eine Preisindikation mal holen möchte oder einfach mal hören möchte, wie steht dies und das und jenes. Dann sind wir von Montag bis Freitag, 8 bis 18 Uhr immer erreichbar und klar, freuen uns auch über diese Kontakte oder Telefonate dann sehr.
Und selbstverständlich wird man euch auch in den Shownotes dieser heutigen Episode finden. Vielen Dank, Darius Gassimi von Protforce. Es war mir ein Fest.
Ich habe zu danken, Alex. Mach's gut. Herzlichen Dank. Ciao.
Gerne. Tschüss.